sind zurück.
Überraschung.
Allerdings nur in kleiner Mannschaft.
Ja, wie ist es noch früher? Nerdic Talking und Bastian?
Jetzt ist es, heute ist es Nerdic Talking ohne Mario.
Genau.
Ja, herzlich willkommen zur 68. Folge. Wir waren lange Zeit verschollen. Warum, weshalb, weswegen, weiß man nicht.
Ja, es gab da so kleine Zwischenfälle. So.
Klein im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Genau. Plötzlich war das Kind da. Am 11. Februar. Ist ja schon über 3 Wochen her.
Wahnsinn. Bald kommt er schon in die Schule.
Genau. Ich habe ihn schon mal angemeldet.
Ja, das ist, du sagst so im Spaß, aber im Endeffekt, ich glaube, für so einige Sachen, da müsstest du dich wirklich schon fast jetzt drum kümmern. Wenn du halt einen Kita-Platz haben willst oder sowas, bist du jetzt wahrscheinlich schon fast zu spät.
Das ist wie damals in der DDR, wo man zur Geburt schon den Trabi reserviert hat und den dann mit 18 bekam.
Ich glaube, also, ja, so einige Sachen, da denkt man so gar nicht dran, dass das ein Problem werden könnte.
Nee, das stimmt. Kita-Platz musst du wirklich schon mindestens ein Jahr vorher beantragen.
Und ab wann plant ihr ihn in die Kita zu stecken?
Ach, naja, jetzt habe ich ja erstmal 8 Monate Elternzeit. Und dann schauen wir mal. Dann ist Gesa noch ein bisschen zu Hause. Ich glaube, vor einem Jahr oder so geht das, glaube ich, eh nicht.
Nee.
Und dann muss man mal schauen, wie es nötig ist oder wie auch immer.
Ja.
Was haben wir heute eigentlich? Den 6.3., oder?
Den 6.3., ja, genau.
Okay. Haben wir schon gesagt, dass es die 68. Folge ist?
Ich glaube, ja. Ich erwähnte sowas.
Wir sagen es lieber nochmal.
Wir sind uns aber gar nicht sicher, ob es die 68. Folge ist, von dem her.
Ja, doch. Die 67. Das war doch mit Sebastian, mit dem Mr. Studio Link.
Das stimmt.
Das ist echt lange her. Tja, haben wir noch ein paar Ausreden?
Warum? Ja, wir waren noch wir haben noch mal das Podcasten neu gelernt, der Mario und ich.
Ach ja, stimmt.
Das war auch noch und.
Wo wart ihr? In Essen, ne?
In Essen war das, genau, im Unperfekthaus.
Wo es auch unser Hörertreffen gab.
Genau, da war das Podcamp, hieß es, glaube ich, ne?
Podcamp. Oh mein Gott, ich sehe gerade, ich habe eine Mini-Macke in meinem Netzteilkabel. Ich glaube, ich muss mehr als den Stecker austauschen. Das war ja auch noch so ein Grund, warum ich die ganze Zeit nicht hier podcasten konnte.
Hast dich nicht getraut, den Stecker reinzustecken, ja.
Nee, und auch nicht mehr, ja, genau. Ich musste die erst alle austauschen bei Apple. Ist wahrscheinlich schon wieder Wochen her. Aber das war ganz witzig. Ich hatte mir insgesamt 5 von diesen Steckern bestellt. Ich weiß nicht, wie viel hast du ausgetauscht?
Ich habe hier noch 3 gerade neben mir liegen. Und dann, das heißt, es waren, glaube ich, 4. Das Lustige war bei mir, ich habe einfach, weil ich gar nicht groß drüber nachgedacht habe, was jetzt welcher Stecker ist und welches Gerät ist, ich habe einfach alle Seriennummern, die ich bei mir in meiner Support, wie heißt das denn nochmal bei Apple da? Also My Devices. Wir haben alle Seriennummern da reingetippt, in der Hoffnung, naja, wenn das von betroffen ist, dann werden die schon dann was rausschicken. Und die haben jetzt auch für ein iPod und für ein iPhone irgendwie so einen Stecker geschickt, der halt eben für nur dieses Netzteil ist, wo du den Stecker austauschen kannst. Was ja bei einem iPhone gar nicht der Fall ist. Das heißt, ich habe jetzt mehr solche Stecker, als ich überhaupt Kabel habe.
Ah, okay. Nee, das habe ich nicht gemacht. Wobei ich glaube, von einem iPhone habe ich auch die Seriennummer genutzt, weil ich mir nämlich mal ein Netzteil extra nachgekauft habe. Mhm. Bei dem alten iPad Mini, da war ja auch noch so ein iPhone-Ladeteil bei. Und da hatte ich mir mal so ein 10 oder 12 Watt Ladegerät gekauft. Aber dafür hatte ich ja in dem Sinne keine Seriennummer. Also habe ich dann iPhone oder iPad oder irgendwas benutzt.
Ich weiß gar nicht, bei den MacBook-Netzteilen, ist da mittlerweile eigentlich auch noch so ein kurzer Stecker dabei oder nur dieses lange Kabel?
Also bei meinem, das habe ich jetzt auch schon 1,5 Jahre fast. Bei mir war auf jeden Fall einmal diese Verlängerungsschnur sozusagen dabei und aber auch noch so ein einfacher Stecker.
Okay, hatte ich nämlich neulich mit Marc drüber gesprochen, weil ich der Meinung war, dass die gar nicht mehr dabei sind. Und ich bei mir einfach immer die vom iPad halt genommen habe.
Ach so, nö, wüsste ich jetzt nicht.
Okay. Aber ihm fehlte das einmal und dann hat er von Apple irgendwie eine 80-Euro-Gutschrift gekriegt.
Okay, für ein neues Netzteil.
Ja, so quasi, die haben halt gar nicht verstanden, was er eigentlich wollte.
Ach so.
Und dann hat irgendwann einer gesagt, komm hier.
Auch nicht schlecht.
Ah, der hat eh immer Glück, der macht immer ein Schnäppchen nach dem anderen.
Dann soll er mal Schnäppchen für uns mitmachen.
Ja, hör bloß auf, der schickt mir ja dann auch manchmal so, hier, da, guck mal, und dann muss ich immer Geld ausgeben.
Ja, das Problem kenne ich so ein bisschen. Jetzt, wo ich ja so viel Zeit habe, surfe ich auch ständig auf diesen Schnäppchenseiten herum, also meistens hier auf mydeals.de. Und da gibt es ja auch immer zig Angebote und da habe ich auch schon mehrfach war ich schon kurz vorm Bestellen.
Dann bestell dir doch mal eine Xbox One.
Nee.
Doch.
Du weißt doch, zocken ist nichts für mich.
Kannst ja auch Netflix drauf gucken.
Ach so, ja dann.
Dafür lohnt es sich ja.
Aber dann würde ich mir eher eine PlayStation bestellen, ne? Auch wenn du das jetzt wieder nicht hören willst. Da ist ja wenigstens noch ein Blu-ray-Player mit.
Ist eine Xbox One auch.
Echt?
Ja, klar. So. Und der Vorteil an der Xbox One ist, du kannst die Blu-ray auch gucken, weil die PlayStation ist halt so laut, dass du kein Wort mehr verstehst.
Ja, ja.
Ja, das ist leider wahr.
Okay, ja, dann muss ich mir das nochmal überlegen.
Und die Xbox One ist halt deutlich günstiger. Gerade wenn du sie nur als Blu-ray-Player verwenden willst.
Ich glaube, die gab es jetzt teilweise schon so an der 200-Euro-Marke nach unten grenzt.
Ja, wobei das waren dann teilweise Refurbished-Geräte, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also, nee. Ich meine, gerade wenn du jetzt die im Kinderzimmer irgendwie stehen haben willst als Jugendlicher oder halt irgendwie und dir sagst, oh mein Gott, ich bin da jetzt nicht so pingelig. Und spricht da ja nichts gegen. Ich meine, bei Apple sind ja die Refurbished-Geräte uneingeschränkt zu empfehlen immer.
Ja, das auf jeden Fall. Die sind ja quasi immer wie neu. Also
ich glaube, hier einer, ein Bekannter von der Arbeit, der hatte sich einen Mac Mini so gekauft und der hatte da irgendwie minimale, es waren noch nicht mal Kratzer, es waren so ein bisschen Dreck war da irgendwie drauf. Das hat er dann weggewischt, aber gut.
Ja, ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich habe jetzt auch schon öfters bei Amazon mir mal diese Warehouse-Deals gekauft. Die sind ja dann auch schon mal unter Umständen wurden die mal benutzt oder es sind halt kleine Kratzer am Gerät oder was auch immer. Also zuletzt hatte ich mir da so ein 2 von diesen Fritz-Repeatern bestellt, diese neueren 1750E. Die können ja dann auch hier AC-Standard und alles möglich.
Können die denn jetzt dann auch Dualband oder?
Ja, genau.
Ah, okay.
Beides gleichzeitig.
Ah, das ist natürlich nice.
Ja, habe ich relativ am Anfang meiner Elternzeit schon gemacht, hier mal mein Netzwerk ein bisschen neu strukturiert. Und vorher hatte ich noch 2 von diesen alten, von ich glaube 300E oder 310E oder so hießen die. Die konnten aber nur eins der beiden Netze, also entweder 2,4 oder 5 GHz. Und die waren halt auf 300 Mbit beschränkt, was jetzt auch nicht schlecht ist.
Ja, wobei, wenn du weit davon entfernt bist, dann sind das ja auch keine 300 Mbit mehr. Also von dem her
richtig.
Sind diese Größenangaben auch immer.
Und deswegen, ich hatte dann einmal. Ich weiß nicht, einmal habe ich, glaube ich, 15 Euro gespart, also irgendwie statt 75, 60 und dann hatte ich nochmal für 66 einen. Einmal war es gut und einmal war es sehr gut und da waren halt, ja, so ein paar Kratzer am Gehäuse oder an dem Stecker oder so, aber das ist ja wurscht. Das Ding steckt irgendwo an der Wand in der Steckdose. Ob da jetzt ein Kratzer drin ist oder nicht, das ist mir egal, Hauptsache das Gerät funktioniert.
Ja, klar. Also hier gibt es jetzt gerade auch 2-mal gebraucht sehr gut für 71,55 und der normale Neupreis wären halt irgendwie 80 Euro.
Ja.
Ich meine, trotzdem, so schnell sparst du sonst keine 20 Euro, ne? Also
nee, das stimmt.
Das muss man ja auch dann immer in Relation sehen einfach, weil 10 Euro sparen hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn es halt von 80 Euro 10 Euro sind, dann ist halt mal eben über 10%.
Ja, genau. Von daher. Und du, vor allen Dingen bei Amazon kannst du die Dinger ja eh dann auch im Zweifel noch zurückschicken. Ich hatte das einmal, da hatte ich mir ein dieses Apple-Keyboard mit, also USB-Keyboard, dieses mit Nummernblock. Mhm. Du weißt ja, ich bin Buchhalter und ja. So, ne? hatte ich mir bestellt, auch gebraucht, und ich weiß nicht, ob die das nicht kontrolliert haben. Das war auch, ich weiß nicht, als gut oder sehr gut angegeben. Und dann kam das an und dann war das so richtig verbogen. Also so ein richtiger Knick war da drin. Also das war unübersehbar.
Okay.
Und das Ding habe ich natürlich wieder zurückgeschickt.
Ja, ja, klar. Ich
hatte mir damals wann war das denn? 2011 oder so, als ich mein erstes MacBook Air mir gekauft habe. Da hatte ich mir die Magic Mouse auch gebraucht oder Warehouse Deal halt bestellt und das Keyboard, und das war, ja, das habe ich halt wieder zurückgeschickt und habe mir dann doch ein neues bestellt.
Also ich glaube, bei Sachen, die ich anfassen würde, wäre ich raus. Also da ist dann doch bei mir so, das Ding möchte ich bitte als Erster antatschen und möglich auch als Einziger. Ja, aber das, ich meine, ich habe halt auch einen Händewaschtick, so wie ich halt
ja, gut.
Die Wohnung verlassen habe und komme wieder rein. Dann wird erstmal schön mit Sakrotan-Seife die Hand desinfiziert. Hm. Das ist schon, ja, schon leicht. Oder auch auf der Arbeit so. Gehe halt zwischendurch auf Toilette, aber nicht, weil ich auf Toilette muss, sondern weil ich mir die Hände waschen will. Das ist halt schon ein bisschen grenzwertig, aber naja. Also wie gesagt, bei Sachen, die ich halt antatschen würde, wäre ich raus. Was ich mir da bestellt hatte, war einmal so eine Steckerleiste von Brennstuhl.
Ja.
Die war halt wirklich, da waren sogar noch diese Pappdinger drin. Diese Kindersicherungsteile oder was das da waren. Weil irgendwie drauf stand hier mit Kindersicherung. Mhm. Das sind ja so Pappen, die dann einfach in dem Stecker so drin stecken. Die waren sogar noch alle drin und unversehrt. Da habe ich noch gedacht, okay, das Ding hat nie einer benutzt.
Ja, manchmal ist das so, dann fallen die einmal irgendwie aus dem Regal oder so und dann sind sie halt nicht mehr neu und ja, werden dann irgendwie ein bisschen günstiger verkauft.
Und einmal hatte ich mir eine Webcam bestellt gehabt für mein Projekt auf der Hochzeit. Da wollte ich mir so eine eigene Fotobox irgendwie bauen. Mhm. Und dieses Teil, also sah zwar noch gut aus, also es waren halt so, ja, wie das so ist, wenn du das mit einem Mikrofasertuch abgewischt hast, dieses scheiß Klavierlack, dann halt Mikrokratzer drauf, irgendwie sowas war halt. Aber die Linse war noch in Ordnung, aber das Ding hat gestunken. Also das war irgendwie bei einem Kettenraucher irgendwie ein paar Minuten im Zimmer oder so. Also es war wirklich ein unfassbar unangenehmer Geruch, der davon ausging, und deswegen habe ich es halt auch zurückgeschickt und ich habe auch dabei geschrieben, so, naja, klingt jetzt vielleicht komisch, aber der Geruch ist einfach sehr unangenehm davon, dass ich das dann nicht behalten wollte.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja. Ja, was ich auch mir in dem Zusammenhang nochmal mit, als ich hier mein Netzwerk neu strukturiert hatte, hier in meiner neuen Wohnung, da hat der Vormieter wohl auch schlauerweise ein Kabel vom Wohnzimmer in die obere Etage ins Schlafzimmer gelegt. Nur wie das halt bei Netzwerkkabeln so ist, ne? Dummerweise waren die Nasen halt alle abgerissen. Sprich, du konntest das Kabel quasi nicht mehr verwenden.
Also der hat wirklich ein Kabel verlegt und nicht eine Dose gemacht.
Genau, Kabel im Kabelkanal und so, aber halt an beiden Enden kam quasi wieder das Kabel raus. Und da war ich dann, habe ich dann halt geguckt, ja, wie kannst du das Kabel denn vielleicht doch nutzen, wie kannst du das reparieren und so. Ich meine, eine Möglichkeit wäre natürlich gewesen, neu krimpen, aber jetzt bin ich hier kein IT-Techniker, der Krimpzange und alles zu Hause.
Ja gut, das kann man sich ja auch mal leihen, oder? Also
ja, hätte ich vielleicht auch machen.
Aber ich hätte halt dann keine Stecker gekrimpt, ich hätte halt wirklich eine Dose dann gekrimpt einfach und dann ja, hättest du es halt für die Zukunft ordentlich gehabt.
Dann müsste man aber die Kabel auch richtig in der Wand verlegen und ich wollte jetzt nicht die Wohnung hier auseinander.
Ach so, okay. Und du sagtest doch, die wären durch den Kabelkanal gewesen.
Ja, ja, aber am Ende kommen sie halt wieder irgendwo dann.
Ja, kannst du trotzdem Aufputz machen, die Dose dann?
Ja, gut. Ja, hätte ich vielleicht auch noch machen können. Aber ich habe es auf jeden Fall ein bisschen günstiger gemacht. Was ich noch gefunden habe, es gibt wohl auch so Tricks, wie mit Kabelbindern dir quasi so eine neue Nase bauen kannst, so MacGyver-mäßig. Das wollte ich jetzt aber auch nicht unbedingt machen. Und dann hatte ich nach längerer Suche so Reparaturclips gefunden. Die hatte ich mir dann bei Amazon für 6 € bestellt. Da waren jetzt 16 Stück dabei. Ich brauche zwar nur 2, aber es gab halt keine kleineren Mengen. Das sind dann quasi so Clips mit einer neuen Nase sozusagen, die man auf den alten Stecker dann wieder draufklippt. Mhm. Kann ich dir mal.
Ich sehe die hier gerade. Ist ja ganz spannend.
Von D-Log sind
ja. Die. Also, das heißt aber, falls jetzt jemand sowas braucht, dann kann er sich mal bei uns melden. Dann schickst du nochmal 2 Stück raus.
Könnte ich machen. Ja, die passen ja auch in so einen Briefumschlag oder so. Also, ich habe noch 14 Stück. Ja, aber ich meine, so ein Kabel geht ja immer mal wieder kaputt.
Ja, gerade diese, also die Nasen, das Einzige, was kaputt geht dabei, ne?
Ja, die reißen halt ab, ne? Und die neue wird dann so ein bisschen da drunter geklemmt und dann halt so ein, ja, um den Stecker drumherum greift der und dann hat man wieder eine neue Nase und was soll ich sagen, funktioniert.
Ja, cool. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, aber na, cool. Mhm.
Ich hatte vorher noch irgendwie sowas ähnliches von so einem Kickstarter-Projekt auch gefunden, irgendwas USA. Aber dann hätte ich das wieder aus den USA bestellen müssen und so. Das wäre jetzt auch blöd gewesen.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch teurer geworden als 7,82 €.
Wahrscheinlich. Ich habe sogar nur 5,96 € bezahlt, warum auch immer.
Hm. Ja, die Amazon-Preise, die sind ja auch.
Die sind sehr.
Sehr ja, komisch.
Schwankend, könnte man sagen. Ja, und eine Patch-Kabelkupplung habe ich mir auch noch gekauft, weil im Wohnzimmer hing das Kabel irgendwie nur 20 Zentimeter aus der Wand und ne, ein bisschen mehr brauchte ich dann doch noch zur Fritzbox. Aber da habe ich dann mal so rausgefunden, was es alles für Adapter und Optionen und so für Netzwerkkabel gibt.
Ja, habe ich tatsächlich auch noch so eine Kupplung. Ja. Irgendwo rumfliegen brauchte ich aber im Moment nicht mehr. Also das ist natürlich unter Umständen eine leichte Beeinträchtigung vom Signal durch sowas, ne?
Ja, gut, ich sag mal, das Kabel nutze ich jetzt halt dazu, um vom Wohnzimmer in die obere Etage ins Schlafzimmer halt per LAN dann einen dieser Fritz-Repeater zu verbinden. Und der ist da dann halt am Fenster in der Ecke und da habe ich dann jetzt halt für die obere Etage auch WLAN und auch auf der Dachterrasse WLAN und
im Südflügel hat er auch WLAN und im Nordflügel.
Ja,
ja nicht schlecht.
Wir haben jetzt halt hier so eine Maisonette-Wohnung, ne?
Ja.
Was halt schon ganz schick ist.
Ja, Mario hat ja bei sich die Probleme gehabt, dass der immer entweder Verbindungsabbrüche hatte, wenn er dann die Etagen gewechselt hat. Mhm. Oder im schlimmsten Fall einfach ein schlechtes Signal, weil der sich halt nicht neu eingebucht hat. Hast du da auch eine Erfahrung jetzt mitgemacht, wie das bei dir funktioniert?
Also die Verbindungsabbrüche, die merkt man eigentlich nur, das hatte ich auch in der alten Wohnung schon, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Stream dauerhaft hört, also Radio-Stream oder irgendwas. Ansonsten ist mir da jetzt.
Aber ist das dann einfach nur kurz Pause und dann wieder da oder ist das wirklich weg und du musst nochmal neu auf Play drücken?
Das war eher dann so weg und neu auf Play drücken meistens.
Ah, okay. Weil das ja bei Mario jetzt funktioniert. Der hat zwar im schlimmsten Fall einen kurzen Aussetzer, aber dann hat er halt wieder. Geht's halt weiter, also wir haben sogar FaceTime gemacht, dann hat's mal kurz geruckelt und dann war halt wieder alles ganz normal. Und dann, der hat ja von Ubiquiti dieses Management-System da.
Genau, das ist ja auch dann mit dieser Roaming-Funktion, das haben die Teile von AVM, soweit ich weiß, nicht in dem Sinne, wobei es schon so ist, dass meine Geräte sich dann halt auch mit dem stärkeren Signal verbinden. Voraussetzung dafür ist halt, dass alle Geräte dieselbe SSID haben.
Ja, ja.
Und das habe ich bei mir so eingestellt und ja, es funktioniert.
Ich packe hier gerade mal kurz ein Paket aus, was meine Freundin netterweise abgeholt hat. So, Entschuldigung. Gibt es Geschenke? Ja, die habe ich mir, Geschenke, die ich mir selber gemacht habe. Sind ja meistens die schönsten, ja. Das habe ich schon vor Ewigkeiten bestellt, das war aber lange Zeit nicht lieferbar. Mhm. Und dann können wir nämlich gerade auch mal ins erste Thema einschwenken vielleicht hier.
Ah, okay.
Wobei, eigentlich hatten wir jetzt ja schon ein großes Thema. Und zwar habe ich mir von ELV Funkbewegungsmelder mit Taster für 45er Rahmen als Bausatz bestellt.
Okay.
Also im Prinzip ein Lichtschalter, der noch einen Bewegungsmelder eingebaut hat.
Oh, nicht schlecht. Das heißt, du kannst quasi die Hand davor her bewegen und das Licht geht an.
Noch viel besser. Und zwar ja halt wie so ein normaler Bewegungsmelder halt funktioniert. Sprich, der wird halt auf Bewegungen im ganzen Raum reagieren.
Ah, okay.
Aber ich bin mal gespannt. Das sind zwar nicht ganz so viele und vor allem nicht ganz so kleine Sachen, die man da zusammenpacken muss, aber so ein paar Lötstellen gibt es auf jeden Fall.
Achso, das ist so ein Bausatz, den du dir halt.
Ja, es gab es nur als Bausatz, sonst hätte ich mir den auch gerne schon fertig gekauft, aber naja. Aber sieht halt ganz witzig aus. Du hast halt einfach so einen Lichtschalter und dann ist da halt wie so ein. So eine halbe Kugel mit so einem Wabenmuster drin.
Mhm. Ah, okay. Also schon vorstehend auch.
Ja, genau. Ist halt eher aufputzt, diese ganzen Dinger. Also es wird ein bisschen größer sein. Ich muss da mal gucken, wie empfindlich das ist. Und also Plan ist halt, dass das Licht im Flur dann automatisch damit läuft.
Okay, ich wollte gerade fragen, was denn dein Anwendungszweck dafür wäre. Ja, das könnte ich mir natürlich hier auch mal überlegen. Was muss man denn dann dafür noch tun? Muss man die einfach nur einbauen? Und den normalen Schalter ersetzen, oder?
Ja, normalen Schalter ersetzen ist halt bei dem nicht möglich, weil das halt ein reiner, der hat keinen Aktor drin. Also was du damit machen kannst, du kannst einfach so ein, so habe ich das ja bei mir auch gemacht, du holst dir so eine doppelte, so einen doppelten Rahmen, wo du dann den normalen Lichtschalter drin hast. Und zusätzlich halt dann dieses Teil, was dann eigentlich noch ein bisschen weiter vorsteht, aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Stehst du?
Okay, und wenn ich dann...
Dann hast du quasi den normalen Lichtschalter noch, der erstmal Hardcore-Licht an ausmacht.
Ja.
Und dann hast du zusätzlich noch irgendwas, was dir sagt, dass sich da was im Raum bewegt hat. Und die Brücke zwischen, jetzt geht das Licht an, wenn sich was bewegt hat, die musst du dir dann noch irgendwie überlegen. Bei mir ist das halt relativ einfach, weil die Lampen sind ja Philips Hue.
Ah, okay.
Das heißt, okay. Ich brauche da keine...
Aber heißt... Wenn ich den Schalter ausmache, dann ist halt auch das Licht einfach aus und dann nutzt die Bewegung, die deine U steuert, auch nichts.
Genau. Das ist ja das Problem, was ich hier habe. Nee, du kannst halt diese, es gibt halt so Unterputzschalter auch von Homatic, wo dann eben nach wie vor ein normaler Taster oben drauf ist. Mhm. Der dann erstmal nur quasi das Signal gibt, da hat gerade einer was getastet. Und dann hast du eben unterputz auch die Aktoren, die quasi dann die Strom, das Strom, die Stromverbindung quasi auf- oder zumachen können. Und damit kannst du dann eben auch Lampen schalten. Da musst du halt nur schauen, du musst, ich meine, das müssten irgendwie 3 Adern dann halt sein, damit das funktioniert, weil du musst ja immer trotzdem so ein bisschen Strom haben. Ja, so ein bisschen Strom haben. Das ist hier alles hoch elektrotechnisch korrekt, alles, was wir sagen. Nee, weil die haben halt keine Batterieversorgung, sondern da muss natürlich dieser Funksender und Funkempfänger, der braucht halt permanent Strom. Und das geht dann nicht mit jedem, je nachdem muss man mal sich ein bisschen informieren. Genau, und dann gibt's halt auch welche, die sind dann dimmbar. Dann hast du so einen Dimmer sogar Unterputz. Ist natürlich auch ganz schick, geht nur halt nicht mit Strom spabieren oder nicht mit jeder. Kann man auch schon viel machen, aber da werde ich jetzt mal mit dem Bewegungsmelder hier ein bisschen rumknöstern.
Aber wäre es dann nicht sinnvoll, einfach den normalen Schalter abzuschrauben und das sozusagen immer auf anzulassen und dann abhängig von der Bewegung?
Ja, aber den Lichtschalter abschrauben ist halt auch so eine Sache. Wie machst du das? Dann hast du da halt ein Loch.
Ja, und dann diese einfach da den deinen jetzigen Bewegungsmelder.
Ja, das
umsetzen.
Glaube ich halt nicht, dass das so direkt passt, weil der Lichtschalter selber auch so ein Stück hervorsteht, selbst wenn du die Blende abmachst. Da hast du ja auch so eine Wippe drunter. Also, nee.
Es gibt aber von verschiedensten Schalterrahmenmarken auch ja von Homatic diese passenden Rahmen, wo man dann.
Nee, du brauchst halt, je nachdem, brauchst du nochmal einen Adapter, je nachdem. Bei mir gehen die so rein. Ich habe von Gira die Rahmen. Und da passen die halt so rein. Und je nachdem, was du jetzt hast, gibt es halt nochmal so Adapter. Aber der Trick ist halt, wie gesagt, du nimmst einfach deine normale, du hast jetzt einen Lichtschalter, der ist Unterputz und du hast einen Rahmen drumherum, der für einen Schalter ist. Und dann kaufst du dir einfach einen Doppelrahmen. Und wenn du den dann einfach austauschst, dann hast du Folgendes. Du hast nach wie vor deinen Lichtschalter, der so aussieht wie jetzt. Und zusätzlich hast du nochmal einen Rahmen, wo Tapete hinter ist.
Ja, okay.
Und da packst du dann halt einfach die Aufputzschalter von Homatic rein. So habe ich das bei mir halt mit den Thermostaten gemacht. Das sieht halt ganz schick aus, eigentlich so.
Na, okay. Na, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich den klassischen Schalter, glaube ich, komplett ersetzen.
Ja, macht auch Sinn. Also dann hast du halt eben, ja, kannst das Licht wirklich komplett darüber schalten. Mhm. Nur da hast du dann eben ein Problem und das wollte ich halt bei mir vermeiden, deswegen habe ich das nicht gemacht. Du hast ja immer den WAF-Faktor, den du berücksichtigen musst. Und ja.
Okay.
Na, okay, ja. Sag du gerade, wie es heißt, ich kann gerade nicht.
Ich weiß es ja gerade.
Achso, du weißt es nicht.
Ungefähr vorstellen.
Ja. Und eben den, wie funktioniert es denn, wenn mal du nicht zu Hause bist und die Technik versagt? Da muss natürlich immer noch das Licht angehen.
Achso, der Woman Acceptance Factor.
Genau.
Und fünfter Treffer bei.
Ja, und da tue ich mich halt schwer mit, ich dann doch irgendwie Angst habe, dass dann irgendwie mal das Licht nicht funktioniert oder so. Und ich finde halt, Licht muss immer funktionieren.
Ja, klar. Also wenn man so eine Lösung baut, dann muss sie auch irgendwie funktionieren. Das ist schon richtig.
Und von dem her.
Ich, dass es da so eine Abkürzung für gibt. Sehr interessant. Ja, bisher ist das hier alles sehr gut gelaufen mit meinen Basteleien. Die wurden eigentlich immer alle akzeptiert.
Ja, solange es halt eben funktioniert, ist ja auch gut. Aber wenn dann mal irgendwann es nicht funktioniert, also bei mir war zum Beispiel dann einmal, hat das nicht gerafft, dass jemand nach Hause gekommen ist. Und dann lief halt hier noch alles auf Sparbetrieb irgendwie. Und dann ist natürlich nur cool, dass ich das dann selber manchmal auch schon fixe von unterwegs, bevor es überhaupt auffällt.
Okay.
Also, aber ein, zwei Mal war das halt irgendwie ein, oder einfach, dass man mit den Einstellungen, die man gemacht hat, halt irgendwie ein bisschen zu früh oder zu spät was gemacht hat und dann irgendwie halt die Heizung zu stark aufgedreht war, abends oder sowas und dann muss man da nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Aber das ist ganz cool, wenn man es dann auch von unterwegs, wenn man unterwegs eingreifen kann.
Das auf jeden Fall.
Genau, aber das war eigentlich gar nicht das Thema, das kam jetzt ja nur gerade rein. Und zwar habe ich zwei News irgendwie die Woche über mitgekriegt. Bei der ersten war ich ein bisschen traurig und als die zweite dann kam, machte die erste irgendwie Sinn. Also es geht um den Hersteller Elgato, der ja bisher hauptsächlich ganz früher eigentlich nur für seine ITV-Produkte bekannt war. Wo ich auch ein riesen Fan von bin, wie ich auch schon häufiger mal gesagt habe. Auch jetzt mittlerweile hier dieses Netstream 4C ist ja das letzte Gerät, das ich mir vorhin gekauft habe. Und auf dem Mac halt komplett darüber Fernsehen gucke. Vielleicht nicht mehr ganz, weil jetzt gibt es ja auch eine andere Möglichkeit. Können wir nachher noch was drüber erzählen. Aber so als Hardware-Lösung ist auf jeden Fall das mein präferierter Anbieter gewesen immer. Hm. Und die haben ihre ITV-Sparte jetzt verkauft.
Was?
Ja. Ja, in irgendwie so einem komischen, gehört zu irgendeinem Shenzhen oder irgendwie sowas.
Shenzhen ist ja eine Stadt.
Achso, Entschuldigung, das stimmt, aber es hört sich so ewig an, so ähnlich an, warte mal. Wenn man auf Elgato ITV geht, dann.
Wo die ganzen China-Gadgets immer herkommen. Ja. Okay.
Ich gucke auch mal einmal schnell hier. ITV has a new home. Ja, dann geh doch mal dahin.
Das heißt, sie konzentrieren sich jetzt hauptsächlich auf ihre HomeKit oder Heimautomatisierung.
Genau, also sie haben ja, also als erstes hatten sie nur dieses ITV, als nächstes haben sie ja dann diese Gaming-Geschichten rausgebracht, also diesen Game Capture. Und also es war so ein USB-Capture-Device, was halt HDMI kommt rein und dein MPEG-Stream kommt im Computer an. Das Ganze war dann auch schon, weil das über USB halt zu machen ist schon schwierig, weil da musste quasi das Gerät ja schon irgendwie das Encoding übernehmen. Weil ansonsten hätte das ja gar nicht über USB 2.0 irgendwie da reingepasst. Und damit sind sie halt ziemlich durch die Decke gegangen, weil die ganzen Let's Player brauchten ja irgendwas, um ihre Xboxen und, ja gut, die PlayStation ging anfangs nicht, die PS3, weil die noch dieses Verschlüsselungsbit drauf hatte, aber für Xboxen oder für andere Spielekonsolen war es halt eben schon damals der einzige Weg, irgendwie das Signal bei dir im Computer zu kriegen, um dann nach Twitch oder YouTube eben das Ganze zu schicken. Mhm. Und da waren sie lange Zeit, glaube ich, auch der einzige Und sind sie nach wie vor so der absolute Marktführer halt, was diese Game Capture angeht. Mittlerweile gibt es ja diese 60 FPS-Variante davon, also die wirklich 60 Frames pro Sekunde dann noch schafft. Hm. Wo ja auch YouTube jetzt mittlerweile 60 Frames im Video anzeigen kann und sowas macht ja Sinn. Und ja, damit sind sie halt, das war so das Zweite, was sie gemacht haben. Und dann kam jetzt ja zu guter Letzt eben deren HomeKit-Sparte, wo sie ja auch scheinbar sehr erfolgreich sind. Also ganz kurz hier, dieses ITV gehört jetzt zu Geniatech oder Geniatech. Und Geniatech ist, das hatte ich auch irgendwo hier.
Oder? Bisher jetzt noch nicht so was von gehört, muss ich sagen.
Genau, und die Muttergesellschaft der Geniatech Europe GmbH ist die Shenzhen Geniatech Inc. Limited. Okay. Also ist, hatte ich doch, warum mal die so heißen.
Wahrscheinlich, weil sie da stationiert
genau. Oder so. Ja, und was da aber die gute Nachricht so ein bisschen ist, weil wenn man, ich meine, ich habe es jetzt ja seit 3 Jahren irgendwie verfolgt und das letzte, was herausgekommen war, wirklich dieses Netstream 4C, da ist aber auch nie eine neue Firmware für rausgekommen oder so. Und auch die ITV-Software, die war halt immer nur, haben sie so minimal dran geschraubt, dass es halt mit den neuen Geräten irgendwie funktionierte oder so. Aber die Oberfläche ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt und ja, wie gesagt, da tat sich halt nicht mehr so wirklich viel, weil sie einfach mit den anderen Sachen auch viel mehr Geld verdient haben.
Mm, na gut.
Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, wenn es jetzt eben einer übernimmt, der sich da komplett drauf konzentriert, dass das Ding nochmal einen ordentlichen Schub dann irgendwie kriegt, was jetzt Innovation angeht und vielleicht auch mal neue Features oder sowas dann.
Ja gut, ich meine, HomeKit spricht natürlich auch eine viel breitere Masse an, als jetzt so Spezialfälle irgendwie da Game Capturing oder...
Ja, wobei Game Capture behalten sie ja, also das auch, Ding machen sie weiterhin.
Na gut, aber auch das TV, das ist ja eher so, ist ja eh aussterbend, von daher.
Ja, aber ich meine, sie haben halt nicht viel mehr damit gemacht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die irgendwie viel Support gekostet hat, ich meine, ich weiß es nicht. Hm. Die werden schon ihre Gründe dafür haben. Und schreiben halt eben auch so, naja, wir haben uns schon Mühe gegeben oder wir waren lange Zeit auf der Suche nach jemandem, der das halt irgendwie übernimmt, weil wir halt eben trotzdem ja noch jetzt für unsere Kunden da auch die beste Lösung irgendwie haben wollen und eben das auch nicht jetzt so einfach hergeben wollten und da auch noch unser Herzblut irgendwie dranhängt. Mhm. Und kann man denen auch durchaus abnehmen, so. Genau, was sie halt auch schon gesagt haben, ist, dass dann auch mal so eine Apple TV-App irgendwie vielleicht mal rauskommt und so. Das ist ja schon dann ganz nett vielleicht. Weil dann kannst du quasi, weil diese Netstream-Geschichten funktionieren ja so, dass sie einfach das irgendwie in deinen LAN pumpen. Mhm. Und dann musst du es ja noch irgendwie wieder rauskriegen. Und da ist natürlich deine Apple TV-App nicht so verkehrt.
Das wäre durchaus dann auch sehr sinnvoll, weil dann kannst du irgendwo an zentraler Stelle, wo du deinen Kabelanschluss hast oder deinen Satellitenanschluss, hast du die Box einfach stehen und dann hast du halt ein Apple TV, kannst ja über WLAN einbinden an jedem x-beliebigen Bildschirm oder Fernseher.
Genau, musst halt, kannst du das über WLAN machen, musst du nicht mal ein Kabel dahin legen.
Genau.
Also es ist dann wirklich der...
Tja. Gibt es ja auch, sag ich mal, so Satellitenreceiver, die dann SAT over IP empfangen können. Sowas gibt es ja auch. Aber dann hast du halt wieder unter Umständen extra Gerät und so, wenn du eh gerade irgendwo ein Apple TV stehen hast, klemmst du halt noch eine App mehr mit rein und gut ist.
Ja, wobei dieses SAT IP heißt ja, dass der Standard, den es da sogar für gibt, da gibt es sogar Fernseher, die das können. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dieses Netstream vor SAT kann das und das 4C, das halt für Kabelanschluss ist, kann das nicht. Aber nur weil das SAT-IP heißt, heißt halt nicht, dass irgendwas mit Satellit zu tun hat, sondern es ist einfach nur halt so ein Standard für IP-basierte Übertragung von diesem Videosignal. Und der große, der riesengroße Vorteil, wenn das funktionieren würde, ist, dass damit sogar auch verschlüsselte Kanäle übertragen werden können. Du kannst sie zwar nicht an zentraler Stelle entschlüsseln, das wäre natürlich noch geiler, aber du kannst zumindest schon mal sagen, okay, hier in meinem Wohnzimmer, da möchte ich gerne irgendwie Sky oder was dann gucken und da packe ich dann so eine Sky-Karte rein und zahle das unverschämt teure Abo dafür. Aber das ist dann wenigstens eine Möglichkeit, während du bei dieser Elgato-Geschichte jetzt eben gar keine Möglichkeiten im Moment hast, wenn es dieses kabelgebundene Teil ist, da die oder für einen Kabelanschluss ausgelegte Teil ist, das irgendwie hinzukriegen. Aber auf der anderen Seite ist der Vorteil von dem, du hast halt 4 Tuner drin und brauchst nur ein Kabel reinzustecken. Während du bei dem Satellitenteil ja für jeden einen eigenen LNB brauchst und damit auch 4 Kabel reinstecken musst.
Beziehungsweise es gibt ja halt auch irgendwie 4-fach LNBs oder wie viel?
Ja, aber das sind trotzdem 4 Kabel dann.
Ja, ja, klar.
Also du brauchst ein x-fach LNB, genau. Du brauchst jetzt nicht 4 Einzel-LNBs, aber du brauchst halt dann 4-fach LNB und dann hast du 4 Kabel, die dann da irgendwie zusammenfließen. Aber halt auch wieder der Vorteil, du hast halt manchmal ja mehr Fernseher als Leute in der Wohnung wohnen überhaupt. Oder gerade jetzt so, du guckst nicht an allen gleichzeitig. Und nee. Dann brauchst du auch wieder nicht überall ein Kabel hinlegen und auch nicht für jeden vorsehen, dass der einen eigenen LNB irgendwie bekommt oder sowas. Also das ist schon eigentlich ganz nett. Das will man eigentlich schon so machen, dass man das irgendwie übers Netzwerk löst. Und ja, da gibt es halt Möglichkeiten, aber die sind nicht ganz so, noch nicht ganz so toll, wie sie sein könnten. Naja, aber damit dann auch zu der zweiten Geschichte, weil in der Ankündigung hieß es halt schon, sie wollen sich jetzt auch auf ihre Gaming und Premium HomeKit Anbieter bla Zeugs irgendwie konzentrieren. Und da haben sie dann nämlich auch ein neues Gerät rausgebracht, nämlich so einen Heizungsthermostat.
Oh, gibt's da nicht was von Homatic?
Ja, aber das ist halt, das eine ist halt so ein bisschen mehr Bastelei und das andere ist halt, it just works.
Du meinst, das eine ist so ein bisschen so wie Windows und das andere so wie Apple?
Ja, das eine ist so ein bisschen eher wie Linux und das andere wie Apple, so würde ich es irgendwie sagen, weil Windows ist schon sehr hart, das mit Windows zu vergleichen. Nee, ich liebe halt an Homatic, dass das ja im Prinzip so ein Baukasten ist und du kannst dir da deine Sachen raussuchen und kannst dir selber aussuchen, wie kompliziert oder einfach du es denn haben möchtest. Also du kannst halt ja einfach anfangen und ein so ein Ding an die Heizung bauen und dann hast du zumindest schon mal, dass du eine Temperatur einstellst und nicht 1, 2, 3, 4, 5, eine Ventilöffnung und auch das Ganze so ein bisschen automatisieren kann schon, dass halt eine Uhrzeit irgendwie dann programmiert werden kann und sowas. Ach, und da gibt's ja so, genau, da gab's ja auch diese IP, Homatic IP-Geschichte, die ja auch schon so ein bisschen in die Richtung ging, aber eben nicht HomeKit, sondern du kannst halt mit jedem Smartphone das Ganze dann über eine eigene App steuern, aber noch nicht über HomeKit.
Ohne da eine Zentrale zu haben.
Oder? Ohne diese Zentrale zu brauchen, genau, weil im Moment ist das Problem, du kannst halt mit einer App mit diesen Funkdingern nicht sprechen, es sei denn, du hast halt irgendwie so eine Zentrale. Aber ich mag halt eben dieses Basteln und hier machen wir ein bisschen so wie diese Modellbaueisenbahn, wo du einfach ein bisschen was da machen kannst und freust du dich halt, während das andere halt, ja, wenn du scannst halt einmal den Code ein und dann funktioniert das Ding halt. Wenn das jetzt über HomeKit funktioniert. Ich habe ja von Elgato mir 2 so Steckdosen gekauft, diese Eve, wie heißt das denn, Eve Power? Eve Energy, genau. Das war schon fantastisch einfach, ne? Also, und zwar habe ich die, weil falls diese Zentrale mal abstürzt, dann habe ich natürlich ein Problem. Also, falls meine CCU 2 mal abstürzt, dann geht halt nichts mehr. Also ist die Idee, ich kann die notfalls mit diesem HomeKit-Ding direkt neu starten. Okay. Habe ich natürlich seitdem nicht mehr gebraucht, weil seitdem ist sie nicht ein einziges Mal mehr abgestürzt. Aber so ist das ja immer.
Das stimmt. Was ich ganz cool finde, sehe ich gerade hier, diese Eve Energy, die sind ja echt sehr klein, kompakt. Also wenn ich mir die schaltbaren Steckdosen zum Beispiel von Homatic angucke, das sind ja riesige Klopper, ne?
Ja.
Oder gut, die von Fritz, die ich hier noch habe, die Mario mir mehr mal getauscht hat. Die ist ein bisschen kleiner, aber da ist auch immer noch viel drumherum. Und eigentlich diese Eve Energy, die ist ja nur so groß wie eine Steckdose eigentlich. Gut, hat dann natürlich auch eine Tiefe von, weiß ich nicht, 2-3 Zentimetern. Aber du verbaust dir damit nicht mehrere Stecker unter Umständen oder so. Steckdosen.
Genau, also ja, also sind so 2,5 Zentimeter, würde ich sagen. Und zum einen haben sie ja die Funktion, dass sie eben schalten können, aber sie messen auch den aktuellen Stromverbrauch und den Stromverbrauch über bestimmte Zeiträume.
Ah, okay.
Also ich sag mal dafür.
Das können die anderen auch, weil dafür ist echt klein.
Genau, also eben für das, was da drin ist, ist das verdammt viel. Genau, und dann gibt es ja noch diesen Luftgütesensor davon, den ich mir primär geholt hatte, um mal einfach eine Temperaturanzeige zu haben, die eben nicht von Homatic ist, weil ich mir nicht so sicher war, wie genau das denn irgendwie ist.
Okay, diese Eve-Room.
Genau. Und jetzt weiß ich, wann die Luft schlecht ist im Wohnzimmer.
Und dann öffne ich mein Fenster.
Nein, das ja noch nicht. Das noch nicht.
Ja, das ist, glaube ich, auch echt teuer. Und relativ umständlich, wirklich Fenster zu öffnen.
Ja, ich glaube vor allem, dass du versicherungstechnisch da auch echt irgendwie Probleme bekommen wirst, weil, naja, das hat halt, ging halt irgendwie auf plötzlich und dann, ja.
Blöd. Ja, nee, ich hatte mir das mal angeguckt. Es gibt ja echt so Vorrichtungen, die dann das Fenster automatisch öffnen können, aber die sind erst, die kosten erstmal ein paar hundert Euro pro Stück und dann sind das halt auch, naja, ich sag mal, riesige Geräte.
Das ist einfach so hässlich, also das willst du nicht am Fenster haben.
Nee, nee. Die brauchen halt auch einen Motor da drin, der entsprechend stark ist natürlich und dadurch sind sie halt riesig und hässlich, ja. Musst du dir halt Vorhänge kaufen.
Nee, das will man nicht. Aber für eben, habe ich jetzt den Marc auch mal versucht, dahingehend anzutreiben, dass er sich mal dieses HomeKit-Thermostat von Elgato mal holen soll, um das mal anzuschauen. Preislich ist das natürlich echt schon krass, ist fast das Doppelte von dem, was so ein Homatic-Ding kostet, aber du hast halt eben alles drin. Halt, wenn du noch ein Apple TV hast, dann hast du auch schon die Funktion von draußen, die Geräte steuern zu können und eben so dieses, ich komme nach Hause, ich gehe von zu Hause weg und sowas, kannst du ja alles automatisieren damit. Okay. Gibt's ja diese Szenen, die dann automatisch geschaltet werden. Wobei ich dieses, ich komme nach Hause, ich gehe von zu Hause weg, immer spannend finde, wenn es zwei Leute gibt, die zwei Handys haben. Dann, da fehlt nämlich noch irgendwie das, was ich mir hier dann ja selber gebaut habe mit, da werden halt nicht direkt, es wird nicht direkt die Heizung geschaltet, sondern es wird so ein Zustand geschaltet, jemand ist zu Hause und erst wenn beide gegangen sind, dann ist halt keiner mehr zu Hause.
Ja, das habe ich mir hier genauso gebaut, wie du das auch gemacht hast. Funktioniert auch in den meisten Fällen, aber auch nicht immer hundertprozentig leider.
Ja, bei mir ist halt jetzt so zwei, drei Mal das gewesen, dass das Handy sich nicht wieder angemeldet hat zu Hause. Ja. Was ja bei mir dann aber auch dazu führt, dass halt der Alarm hier losgeht.
Die Schwachstelle ist halt, ach so, ja, stimmt, du hast ja so einen Alarm. Die Schwachstelle ist halt so ein bisschen zum Beispiel, wenn du in deine Homezone wieder reinkommst, aber währenddessen gerade telefonierst.
Genau.
Und das 3G, 4G, was auch immer, dann in der Zeit nicht aktiv ist. Und dann kann halt kein VPN aufgebaut werden und dann wird halt der Zustand nicht geschaltet.
Genau, ich habe es ja bei mir noch nicht mal über VPN, sondern ich habe das über diesen Nginx, der nach draußen zeigt, wo dann Passwortschutz nur drin ist, aber gleiches Problem.
Hm. Nee, ich hab das mit dieser Pocket Control App und dann da ist ja das VPN integriert.
Genau, das ist aber ein neueres Feature, das konnte das am Anfang noch nicht, weswegen ich halt da das anders machen musste.
Kannst du ja jetzt umrüsten.
Nee, aber das andere läuft ja, warum soll ich das jetzt umändern? Also,
weil du es kannst.
Ja, aber das jetzt ist ja eine viel bessere Lösung.
Ach so, okay. Naja. Ja, man muss sagen, die Elgato Eve-Geräte sehen zumindest auch recht schick aus. Ist halt eher, wie du schon sagtest, so ein bisschen so auch Richtung Apple angelehnt. Alles weiß und glänzend und.
Ja, so dieses ganze HomeKit-Zeug ist halt, sieht halt schick aus, funktioniert hoffentlich dann so auch zuverlässig und einfach wie Apple-Zeugs, aber, und das ist dann auch wieder das, was wir mit Apple gemeinsam haben, kostet halt auch ein bisschen mehr.
Ja. Das ist halt immer die Kehrseite.
Ja.
Eine Frage noch zu Elgato. Hast du zufällig dieses Thunderbolt 2 Dock auch von denen?
Nee, ich habe ja keinen mobilen Computer, den ich zu Hause nutze. Hm. Deswegen das, also ich habe da Gutes drüber gehört auf jeden Fall. Aber
okay. Naja, ich habe schon mehrfach nach solchen Docks geguckt, aber wenn man sich die Bewertungen immer so durchliest, gibt es irgendwie jetzt keines dieser Thunderbolt Docks, was jetzt irgendwie sag ich mal, alle Leute zufriedenstellt. Also
es wird Zeit, dass Apple mal wieder ein 27 Zoll Thunderbolt Dock rausbringt, ne?
Zum Beispiel mit 5K Display.
Genau.
Ja, nein, ich bezweifle, dass da irgendwann nochmal sowas kommt, dass Apple da einen eigenen Bildschirm rausbringt, ohne integrierten Rechner.
Ja, es ist halt die Frage, wie teuer das dann wäre, ne? Ob sie wirklich sich da die Blöße geben und dann, wenn es halt nur 500 Euro weniger sind als ein iMac, dann macht es halt einfach auch keinen Sinn.
Ja doch, 500 Euro sparen. Oder wie auch immer.
Ja.
Aber das vielleicht in 3 Wochen ist es doch schon wieder soweit, oder?
Ja, aber sowas hätte man, glaube ich, jetzt vorher gehört, oder? Ich meine, es wäre natürlich die Bombe, aber nee.
22.03. glaube ich.
Ist denn der Termin jetzt wirklich bestätigt? Weiß ich noch gar nicht.
Ich glaube offiziell noch nicht, aber es scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass irgendwie alles Richtung 22. März, glaube ich, geht. Das wär dann wieder mal ein Dienstag.
Ja, ich hatte mir den anderen Termin schon extra auch im Kalender eingetragen und da schon meine Termine drumherum geplant. Aber
erst der 15.
Genau, ist ja dann eine Woche nach hinten verschoben worden irgendwie, ne?
Mhm.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Das überschneidet sich ja auch alles mit so einem anderen Termin, den Apple da noch hat. Hier im Gericht mit FBI und so. Das ist ja jetzt auch schon seit Wochen in den Medien mit diesem iPhone 5C, was da von diesem toten Terroristen nicht geknackt werden kann. Wobei die da ja auch so ein bisschen selber schuld sind, wie ich das so mitbekommen habe. Die haben ja irgendwie, weil sie das iCloud-Passwort nicht kannten, haben sie es zurücksetzen lassen und dadurch haben sie quasi das iPhone aus der iCloud ausgesperrt, weil genau, natürlich noch das alte Passwort drin steht. Und jetzt kommen sie da nicht mehr ran. Und jetzt geht das Ganze ja entsprechend vor Gericht. Wobei ich gar nicht weiß, ob jetzt der Gerichtsfall genau diesen Fall bearbeitet oder ob es da noch um einen anderen Fall geht.
Also es gab jetzt, glaube ich, ein Gerichtsurteil, wo auch Apple Recht gegeben wurde. Und das ging, da ging es aber um einen anderen Fall. Das war irgendwas mit Drogen. Also jetzt eben nicht die. Ich meine, das ist ja auch wieder dieses typisch amerikanische, jetzt müssen wir hier mit, endlich haben wir den ersten Terroristen, der ein iPhone benutzt hat, wo wir nicht drankommen. Mhm. Und das jetzt so als Aufhänger, so hier Apple unterstützt Terroristen, weil sie ihr iPhone dann nicht entschlüsseln.
Ja.
Das ist halt schon wieder mal so typisch amerikanisch, ne?
iMessage tötet ja auch Kinder, wie wir.
Ja, auf jeden Fall. iMessage tötet Kinder und ne, also, naja.
Also da kann man eigentlich nur hoffen, dass wenigstens die Richter dann das Ganze, sag ich mal, in unserem Sinne vor allen Dingen und somit dann auch in Apples Sinne sehen und eben dann wirklich sagen, nee, keine Backdoors oder ähnliches, weil da geht's halt um die Privatsphäre und den Schutz von vielen Millionen gegenüber, sag ich mal, vereinzelten Terroristen. Und wenn, ja, das sollte man, glaube ich, immer gegenüber abwägen und dann da nicht irgendwie so einen Quatsch einbauen.
Also ich habe mir ja mal die haben jetzt ja vom Kongress eine Befragung gehabt und das habe ich mir auch ein paar Stunden angeguckt gehabt.
Okay.
Also ich weiß nicht, man konnte es live gucken. Ich weiß nicht, ob es irgendwie auf YouTube auch eine Aufzeichnung davon gibt. Ja, das war schon ziemlich doof. Also okay. Die Fragen, die halt gestellt wurden, die waren halt alle im Vorfeld eigentlich auch schon beantwortet und ja, ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Also ausgesagt hat halt von Apple der dieser Chefanwalt, nenne ich ihn mal. Und befragt wurde halt eben vom ja, irgendein Vertreter halt vom FBI. Und dann gab es halt noch ein paar Zeugen. Lustig fand ich zum Beispiel die Aussage, da wurde irgendeine befragt, die glaube ich auch irgendwie eine Funktion beim FBI irgendwie hat oder irgendwas war. Und da ging es halt darum, ob man glaubt, dass keiner in der Lage wäre, so ein Gerät zu entschlüsseln. Und die Antwort ist im Prinzip, na, es kann gut sein, dass irgendwelche Forensiker durchaus schon Möglichkeiten haben, da dran zu kommen. Und der erste, der einem halt dann einfällt, ist halt die NSA. Aber die NSA arbeitet halt eben nicht mit anderen Behörden zusammen. Weil, wenn so ein Tool dann benutzt wurde, dann wird das automatisch quasi öffentlich, dass es das Tool gibt, weil die es halt eben dann ja im Gerichtsurteil oder im Gerichtsverfahren eben auch offenlegen müssen, wie sie an die Daten rangekommen sind.
Ja.
Und damit das Tool dann verbrannt wäre.
Okay.
Aber das finde ich halt eben lustig, dass man jetzt eher von, wie du ja sagtest, so, ne, dass man halt hier die Privatsphäre von Millionen von Menschen lieber aufhebeln möchte. Und bevor das FBI, bevor die NSA hergeht und halt eben wirklich, ich meine, das ist ja deren Auftrag eigentlich dann vielleicht, da gegen Terroristen zu ermitteln.
Zum Beispiel, ja. Ich meine, es gibt ja auch hier dieser McAfee.
Ja, das ist ja auch ein Typ,
wie der mit Vornamen heißt, aber der meinte ja auch so von wegen, ja, gebt mir das Teil, ich knack euch das in 3 Wochen, ne? Ob er das dann schafft.
Ja gut, aber der hat ja auch, ich meine, der hat auch andere Probleme, der Typ, also.
Okay. Sonst kenne ich nur den Virenscanner, aber ich weiß nicht.
Ich glaube, er hat irgendwas wegen Mordes an der Backe kleben. Das ist ein bisschen.
So ein bisschen komisch.
Ist ein bisschen komisch, die Person, ja.
John McAfee heißt der. Der sieht auch interessant aus.
Ja, er hat halt mit dem McAfee-Virenscanner schon lange nichts mehr zu tun und hat halt dann eher durch andere Sachen in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja auch noch so ein paar russische Hacker, die das dann erledigen können oder so. Nee, aber interessant ist natürlich auch, dass sich ja da jetzt ja auch einige andere größere Unternehmen hinter Apple gestellt haben und jetzt auch eben quasi Apple da zumindest mündlich unterstützen, so im Sinne von, ja, genau richtig, wie ihr das jetzt macht. Und
ja, irgendwie alle außer Bill Gates haben bisher gesagt, dass das gut ist, ne?
Ja, genau. Also, ja. Hat der noch was mit Microsoft zu tun?
Nein.
Okay. Ja, ich meine, ich bin echt gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Aber wir können echt alle nur hoffen, dass da Apple seiner Linie treu bleibt und da eben nichts eingebaut. Und vor allen Dingen, dass sie nicht aus irgendwie dazu gezwungen werden können. Weil es heißt ja auch schon so, ja, Tim Cook könnte ins Gefängnis müssen und sowas, ne?
Also das Lustige, in Anführungszeichen, das Interessante an der Sache ist ja auch, dass es geht ja darum, dieses 5C, was halt noch auf einem alten was ist das? Ist das ein A5 noch?
Ja, könnte sein.
Auf jeden Fall noch auf einem relativ alten, auf einer relativ alten CPU basiert. Und die neueren, also alles quasi ab 5S aufwärts, haben halt einen eigenen Kryptochip drin. Das heißt, da könnte man gar nicht, indem man, also dieses zum Beispiel, also da merkt sich dieser Co-Prozessor oder dieser Chip halt selber, wie oft der Code schon falsch eingegeben wurde, während eben da das noch alles irgendwie in Software ist. Das heißt, wahrscheinlich wäre es sogar relativ egal gewesen, wenn sie das 5C aufmachen würden, weil sie damit halt nur jedes 5C aufmachen könnten, aber eben noch lange kein 5S oder 6 oder 6S.
Ja, das Interessante wäre gewesen, also einmal noch kurz, es ist ein Apple A6 und ein ARM V7S für die Technikinteressierten, also eine Generation später. Und wenn es ja ein iPhone 5S oder neuer gewesen wäre, ne, dann wäre natürlich interessant gewesen, Richtung Touch-ID gedacht, wenn das aktiviert gewesen wäre.
Hätte man einfach sein...
Man hat ja die Leiche... Obwohl Apple ja sagt, der Sensor erkennt halt, ob der Daumen oder der Finger noch lebt. Wobei wir ja auch wissen, dass zum Beispiel vor kurzem der Touch-ID-Sensor auch mit Knete überlistet wurde. Also, oder halt hier schon, wann war das? Letztes Jahr auf dem C3 von Starbucks?
Das war ziemlich zu Anfang sogar, als das Touch-ID rausgekommen ist, wurde das relativ schnell. Das
war schon vor 2 Jahren.
Also es war auf jeden Fall noch ein 5S sogar.
Ja, Genau, auf jeden Fall, ja, hätte man das bestimmt irgendwie hinbekommen, den Daumen wieder zum Leben zu erwecken oder den Finger.
Wenn man ihn denn gefunden hätte. Ich weiß ja nicht, in welchem Zustand die Leiche war, die sie da gefunden haben.
Das weiß ich auch nicht. Aber
was ja noch, noch auch ist, sie hätten da schon schnell mit sein müssen, weil ja alle 24 Stunden musst du einmal den Passcode eingeben.
Stimmt.
Und auch wenn das Gerät mal aus war, musst du den Passcode eingeben.
Das ist auch wieder wahr, ja.
Ja, und halt eben, ja. Da gilt ja natürlich auch, wenn jemand da wirklich was zu verstecken hätte, dann wird er wahrscheinlich kein Touch-ID verwenden.
Wahrscheinlich nicht, ne? Weil das ja zu einfach wäre dann im Zweifelsfall.
Er wird wahrscheinlich sowieso solche Sachen nicht auf seinem Firmen-iPhone machen, aber das ist ja sowieso mal eine ganz andere Geschichte, dass das ja alles nur oder dass es sehr stark danach riecht, dass es ja einfach nur darum geht, dieses Tool zu bekommen, um halt einfach zu sagen, ach, jetzt wo ihr es habt, hier haben wir übrigens noch 200 andere Dinger, macht uns die mal bitte eben auf. Dankeschön.
Mhm. Ja klar, ich meine, wenn es jetzt dazu kommen würde, dass ne, es die Entscheidung gibt, ja in diesem Fall knackt uns das Ding, dann wird es diese Fälle natürlich immer wieder geben.
Und im Moment ist es ja nicht so, dass sie sich weigern, das zu knacken, sondern sie weigern sich halt, eine neue Software zu schreiben, die in der Lage wäre, das zu knacken, weil sie sagen halt,
ja genau,
ne, das ja, warum sollten wir das tun? Also wir bauen das Gerät extra sicher, dass man da nicht drankommt und jetzt verlangt ihr von uns, dass wir irgendwie das ad absurdum führen und irgendwas selber entwickeln, mit dem man das irgendwie aufmachen kann. Ich meine, dass sie sich so stark dagegen wehren, muss man natürlich auch sagen, ist schon ein bisschen Marketing gerade.
Ja, das, da gibt es natürlich auch wieder die Leute, die Apple das jetzt unterstellen, dass das nur PR wäre, aber das, ich meine, das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich meine, natürlich wirkt es sich jetzt auch positiv auf ihr Image aus, das ist klar. Aber
ja, wobei es auch nicht nur positiv ist. Ich meine, es gibt natürlich dann auch wieder Leute, die sagen, ich meine, es gibt ja auch genug Idioten, die den Herrn auch jetzt in der Vorwahl gewählt haben. Und wenn der Idiot halt sagt hier, ja, boykottiert jetzt Apple, weil die unterstützen Terroristen, dann glauben das diese Idioten wahrscheinlich auch, die dann bei der Vorwahl ihn gewählt haben. Von dem her, Idioten gibt's ja überall. Ganz viele und genug. Ja, in den einen Ländern, da wählen sie halt irgendwelche komischen Leute zu Vorwahlen und in anderen Ländern rotten sie sich montags abends zusammen und also, man dürfen uns ja auch nicht beschweren, dass wir zu wenig Idioten in Deutschland hätten.
Nee, Idioten gibt's halt überall.
Ja.
Ne? So, Mann.
Naja, also muss man jetzt mal abwarten, aber an der Stelle, weil das mit dem Kongress halt, also ich habe unter der Rubrik Filmempfehlung nämlich deswegen nochmal etwas, was ich gerade mal einmal hier einwerfen möchte. Und zwar sollte man sich, und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass es so werden würde, aber es war halt nicht so. Also der Film heißt ja Aviator und den kann man jetzt aus zwei tagesaktuellen Gründen sich mal anschauen. Zum einen, weil ja Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar gekriegt hat und ich fand aber in Aviator war auch fantastisch, also es ist mit einer meiner Lieblingsfilme mit ihm. Den kann man sich einfach mal anschauen, weil da gibt es halt auch eine Szene, wo er vom Kongress aussagt und ähnlich hatte ich es mir erhofft, aber es war dann doch komplett anders, was da dann kam. Und ja, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, habe ich gerade extra noch geschaut, den gibt es auf Netflix und Amazon Prime Video kostenlos. Kann man sich auf jeden Fall mal an irgendeinem Abend mal angucken. Geht ein bisschen länger, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Und so hatte ich mir halt erhofft, wird diese Befragung vom Kongress dann irgendwie aussehen. Aber es war dann in der Realität doch ein bisschen unspektakulärer.
Okay.
Wobei man stelle sich vor, Steve Jobs wäre noch da gewesen und hätte das selber gemacht. Das wäre dann vielleicht in die Richtung gegangen.
Ja, das ist, ja, seitdem Steve nicht mehr da ist, geht's ja eh bergab, ne? Also.
ja, eben nicht irgendwie.
Nee, meinst du nicht?
Ja, Zahlen sagen was anderes.
Ja, die Zahlen sagen was anderes, das ist richtig. Aber ist ja nicht alles. Und vielleicht bleibt's ja auch nicht immer so. Aber wir werden sehen. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen einige Dinge, aber irgendwie habe ich auch, ich weiß nicht, ob das jetzt nur gefühlt so war oder ob ich mehr darauf geachtet habe, aber so in den letzten Wochen, wo jetzt auch kein Podcast war, kamen ständig irgendwelche Meldungen zu Apple. Also und halt auch immer so Fehler hier, Fehler da, ne, mit dem Stecker, dann irgendein Datumsfehler und diesen Fehler 53. keine Ahnung. Und jetzt, was war noch hier mit diesem Ethernet-Treiber? Da bist du ja auch irgendwie von betroffen.
Oh ja, da bin ich reingetappt. Das war schon ein bisschen ätzend. Ich meine, sie haben es ja am nächsten Tag gefixt gehabt, ne? Aber.
Ja, gut, aber erstmal, du hast ja wahrscheinlich auch den ganzen Abend gesucht, was ist hier los, ne?
Ja.
Ich ja zum Glück nicht, weil ich das meistens hier über WLAN laufen habe. Aber habe ich mir auch schon so gefragt, was ist da im Moment eigentlich los?
Also was ich dabei das Nervige fand, das war halt ein stilles Update, was eingespielt wurde. Und das macht den Computer kaputt. Ich meine, das hat einem so ein bisschen gezeigt, okay, ich hätte halt noch nicht mal Nein sagen können. Selbst wenn ich jetzt irgendwie gemeint hätte, spiel ich mal nicht ein, ja, hätte ich gar nicht machen können.
Ja, und das lag ja, glaube ich, daran, dass zu einer... Ein Netzwerkkartentreiber wurde ja irgendwie, glaube ich, als ungültig erklärt oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Und dadurch hat es dann zu Problemen geführt.
Genau.
Mit der Verbindung. Und da kann man sich natürlich schon fragen, wo ist die Qualitätssicherung? Ne?
Ja, und es waren ja wirklich, also irgendwie fast alle Computer betroffen da, ne? Also es war ja krass. Es war jetzt eben nicht so, dass nur hier super exotische Dinger irgendwie sind da betroffen, sondern mal eben fast alle iMacs und fast alle MacBooks waren es halt eben.
Aber ich glaube auch nur unter El Capitan, oder? Also unter dem aktuellen Betriebssystem.
Ja, ich glaube, das Update war ja nur dafür.
Ja, genau, weil ich hatte nämlich bei mir, ich habe ja immer noch keinen El Capitan drauf. Bald kommt ja schon das Neue.
Mensch, was ist denn mit dir los?
Ich weiß auch nicht.
Wie kannst du so leben?
Ja, es funktioniert. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich nie bisher dazu gekommen, mal das Update einzuspielen. Ich wollte immer einen Clean Install machen, aber irgendwie bin ich da nie zugekommen. Sollte ich mal jetzt machen.
Jetzt hast du Zeit.
Vielleicht nicht genau jetzt, aber morgen oder so. Ja, auf jeden Fall hatte ich nämlich geguckt, ob ich dieses Update auch bekommen habe. Und das... Von dieser Kernel-Version war ich aber irgendwie weit entfernt. Und dann ist mir aufgefallen, okay, dann ist das nur unter El Capitan scheinbar der Fall. Ja, naja, gut, ich meine, vielleicht, ja. Ist schon komisch, dass so in letzter Zeit sehr, sehr viele von diesen Dingern aufgetreten sind. Und dann jetzt noch hier vor ein paar Tagen dieses Bashing von Oculus Rift. So im Sinne, ja, wenn Apple dann mal einen vernünftigen Computer baut, dann machen wir da vielleicht auch mal unsere Oculus Rift wieder für fähig.
Naja, wobei, ich meine, also ich frage mich halt, wo der Typ lebt, dass der so eine Meinung irgendwie hat. Also.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Also das ist jetzt schon...
Also so wie ich gelesen hatte, wurde ja bis vor einem Jahr, gab es noch diese Developer Version, also diese Software für die Oculus Rift, auch auf dem Mac. Und dann haben sie es aber irgendwie eingestellt. Angeblich scheinbar, weil das Zeug halt zu hardwarehungrig ist.
Also ja gut, es könnte halt daran liegen, dass das Zeug einfach scheiße ist, oder? Also
kann man natürlich auch aus der Sicht sehen und sagen, ja, wenn ihr mal euer Zeug performant macht, dann kann man es auch wieder auf dem Mac nutzen. Ne?
Genau.
Also kann jetzt beide Seiten irgendwie so oder so drehen, ne? Aber ja, naja, vielleicht sind das auch einfach die ganzen Neider und ich weiß es nicht.
Ich meine, dass der Mac ja auch keine Spielekiste jetzt unbedingt ist, das sollte ja auch jedem klar sein eigentlich, also von dem her.
Ja, das stimmt schon. Dadurch, dass sie halt, ne, dieser Wahn, der immer noch existiert, alles kleiner und leichter und enger zu bauen, verzichtet man lieber irgendwie auf Leistung und ja, baut es dafür alles irgendwie kompakter und dünner und so. Das verstehe ich auch nicht in allen Punkten. Auch zum Beispiel bei einem iPhone, das muss für mich jetzt nicht noch ein Millimeter dünner sein. Das kann von mir aus auch wieder ein Millimeter dicker sein und dafür habe ich halt vielleicht mal ein paar hundert Milliampere mehr Akku da drin. Also aber naja.
Ich meine, das wurde ja im Prinzip zuletzt ein bisschen dünner, ne? Dicker, also.
Ja.
Minimal. 0,2 Millimeter?
Nanometer. Irgendwie so. Ja, ich bin gespannt auf das März-Event, was überhaupt da vorgestellt wird.
Also lustig finde ich ja, ich war am Anfang ja auch so, oh nee, das iPhone 6, das ist mir viel zu groß und was soll das denn und so. Und jetzt kommt vielleicht ja dann ein kleineres neues raus und es reizt mich halt überhaupt gar nicht mehr.
Du meinst das 6C, 5?
Nee, es soll ja wohl nur SE heißen irgendwie, wie es jetzt so aussieht.
SE, ja. Ja, ist auch schon irgendwie sehr merkwürdig. Wow. Dass man da dann nicht bei der Modellreihe bleibt. Also das wäre dann jetzt entweder 6 oder vielleicht sogar schon 7. Und dann bei dem C oder so bleibt.
Aber ich sag nur The New iPad. Also das war ja auch so, ja.
Was war das? Das Dreier? Oder?
Das war das... ja, das Dreier war es im Prinzip, ne? Ja. Weil das erste mit Retina quasi.
Ja, diese Bezeichnungen sind halt irgendwie relativ sinnfrei, weil ne, beim nächsten Mal kann es ja nicht mehr The New iPad sein, weil eben das nächste dann The New iPad.
The Newer iPad ist es dann.
Genau. Genau. Und es ist ja auch immer das Beste, was sie je gebaut haben. Ja, meinst du, man wird ein iPad 3 R3?
Nee, das Neueste war doch jetzt, dass es wohl ein Pro sein wird. Ja. Ein Pro 9 Zoll.
Das wäre dann quasi ein Pro Mini, wenn man so will. Ich weiß nicht, wie es dann heißen wird, aber Gerüchte habe ich halt auch gelesen. Es soll quasi, also irgendwie erst hieß es ja immer, es kommt ein R3, was dann aber auch ein paar Pro-Funktionen hat. Und dann hieß es quasi, ja, es wird quasi ein iPad Pro, aber in kleinerem Format. Also wahrscheinlich dann, ich schätze mal, diese 9,7 Zoll, wie man es halt vom normalen iPad auch kennt. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Also.
Ich meine, so ein R3 wird halt auch relativ wenig Sinn machen, wenn sie jetzt einfach nur hergehen würden und sagen, noch mehr Prozessor und ein bisschen mehr RAM und das war es dann. Also viel mehr Innovation können sie da ja gerade nicht mal dran machen.
Ja, im Grunde dann, sie fügen halt die 4 Lautsprecher da ein und fügen diese Stiftunterstützung ein. Ne?
Genau, das wären ja dann genau die Features, die im Moment das Pro ausmachen.
Genau.
Weil das Pro ist ja nicht nur Pro, weil es größer ist, sondern weil es halt eben diese zusätzliche Schnittstelle ja auch noch hat, wo du dann irgendwelche Zubehörteile dran anschließen kannst, also wie zum Beispiel das Touchcover oder irgendwas anderes, also ne?
Genau.
Ist ja durchaus offen.
Das ist richtig. Ja, ich bin mal echt gespannt. Also
das Schöne ist halt nur, wenn es halt Pro heißt, dann wird es halt auch wieder einen Pro-Preis aufrufen können. Und wenn es jetzt ein neues R gegeben hätte, dann hätte das R2 ja wahrscheinlich erstmal wieder ein 100er günstiger werden müssen und das hätte es dann weiterhin gegeben und hätten sie das R1 dann rausgeschmissen oder hätten sie vielleicht sogar auch wieder noch weiterverkauft. Also das finde ich im Moment so ein bisschen, also diese Strategie finde ich schwierig. Weil früher gab es das halt nicht, da gab es halt einfach, hier ist das Neue, das Alte ist weg. Tschüss.
Also ich bin gespannt. Also im Moment haben sie ja auch 5 iPads im Angebot. Also das Mini 2 und Mini 4, das R1 und R2 und das Pro. Und da ist dann natürlich jetzt die Frage, schmeißen sie das R1 raus oder wird es quasi dann ein 6. iPad geben, was parallel verkauft wird? Weil von der R-Serie wäre dann ja das R2 immer noch das aktuelle und das wäre dann einfach das Pro, Mini, Pro, Small oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja. Also die Produktpalette wird auf jeden Fall irgendwie größer.
Also, ja, ich finde es halt nur deswegen so schwer, weil man stellt sich halt eben vor, der Vater geht in den Apple Store, um sich ein iPad zu kaufen. Und früher ging er halt eben rein und hat sich das iPad gekauft. Musste dann vielleicht nur noch unter irgendwie, ja, wie viel? 16 Gigabyte, 32 oder 64, was willst du denn haben? Und nur WLAN oder auch noch LTE oder was auch immer es damals war. Und jetzt ist halt so, ja, du hast halt wie gesagt, 5 verschiedene Modelle, die dann auch immer noch in verschiedenen Speichergrößen da sind. Und aber so eine Geschichte wie zum Beispiel bei dem Pro zuletzt war, dass man gesagt hat, ja, wenn du das LTE haben willst, dann musst du halt die 128 GB nehmen. Mhm. Und es hatte ja auch ein Geschmäckle, wie man in Schwabenland sagen würde.
Bist da ja scheinbar öfters unterwegs.
Hat ein Geschmäckle. Also das ist dann auch irgendwie so, verstehe jetzt nicht ganz.
Muss man sich generell fragen, wie viel Sinn überhaupt die 32 GB Version macht bei dem Pro. Hätten sie eigentlich auch weglassen können.
Ja, ja. Also. Ich meine generell, das ist halt ganz leicht verdientes Geld immer. Und die Einstiegsgröße ist halt immer die keinen Sinn macht. Punkt.
Ja, das ist dann auch wieder die nächste spannende Frage, wie das dann bei dem nächsten iPhone sein wird und so.
Ja.
Bisher gibt es ja immer noch die 16 GB Varianten. Gab ja auch schon Gerüchte, dass es demnächst 256 GB sogar geben soll.
Ja, ich meine, mehr geht immer, ne? Also ich habe ja die 128er jetzt sowohl bei meinem iPhone als auch bei meinem iPad Air und da kommt man schon ganz gut mit aus.
Ja, wobei, also bei mir ist, ich nehme ja auch immer rechts unten quasi, aber ich habe immer das auch quasi in Benutzung. Also ich habe mehr als 64 GB belegt. Also, ne, und es gibt halt 64 und die nächste Stufe ist 128. Also brauche ich halt die größte Größe.
Mehr ist aber auch immer mehr.
Ja, mehr ist mehr. Und es macht, also, ja, man sagt, brauche ich doch nie im Leben, ne? Aber das ist ja auch, ne? Keine Ahnung. Früher hatte man ein paar hundert Gigabyte Festplatten und sagt, die brauche ich doch nie im Leben. Ne? Und heute hast du 20 Terabyte oder so. Also, ja, du wirst es irgendwann immer brauchen, weil und lass es nur irgendwelche 4K-Videos sein, die du dann jetzt aufnimmst mit 60 Frames und tralala, ne?
Jetzt hatten sie doch mal ausgerechnet mit 16 Gigabyte, wie lange du da aufnehmen kannst irgendwie. Ja. Wie viele Sekunden das voll ist.
Ein paar Minuten, Sekunden, wie auch immer. Also, deswegen. Also es macht also für mich macht es jedenfalls keinen Sinn, irgendeine niedrigere Abstufung an Speicherplatz zu nehmen. Und ja, mag sein, dass es Leute gibt, die damit auskommen. Ich jedenfalls nicht.
Also ich meine, es gäbe schon noch was unter 128, aber da war es doch so, dass hatten sie die 64 rausgenommen? Nee, sie hatten die 16 gelassen und als nächstes gab es dann die 64 irgendwie jetzt zuletzt, ne?
Ja, genau, was auch.
Und dafür dann noch das Upgrade auf 128, also. Weil die 32 wären halt wahrscheinlich so die Größe, die ich jedem normalen Menschen empfehlen würde, so.
Ja, genau. Und das fand ich interessant. Ich kann sein, dass ich es ja schon mal erzählt hatte. Ich war mal im Apple Store und habe mir dann auch das iPad Air 2 angeguckt, was es ja eigentlich auch nur in 16, 64 und 128 gibt. Aber diese Vorführgeräte, die hatten 32 GB Speicher. Also die müssen, warum auch immer, vielleicht prototypenmäßig oder so, haben die scheinbar Geräte mit 32 GB produziert. Aber die gibt es ja nicht offiziell im Verkauf.
Nee.
Fand ich irgendwie damals schon merkwürdig. Und ich habe auch dreimal extra hingeguckt. Also,
habt ihr sogar ein Foto gemacht gehabt oder so, ne?
Stimmt, das kann sogar sein, ja. Stimmt. Habe ich einfach heimlich ein Foto gemacht im Apple Store.
Aber solange andere Leute einfach heimlich Musik produzieren im Apple Store, darfst du bestimmt auch heimlich Fotos machen.
Okay.
War doch mal irgendein komischer Rapper, der wurde dann rausgeschmissen, weil er da irgendwie Videos gemacht hat.
Achso, sein neues Musikvideo.
Ja, ja.
Okay, ne, das habe ich nicht mitbekommen. Tja, meinst du, es kommen noch irgendwie neue MacBooks raus?
Ja, ich hoffe es ja, auf der anderen Seite befürchte ich es auch. Also, ich meine, ich habe ja gesagt, dass jetzt dieses Jahr ich mir mal ein neues MacBook kaufen will. Hm. Dürfte jetzt auch durchaus noch bis zur WWDC dauern, wenn du mich fragst, aber na, mal schauen.
Ja, die letzten kamen ja, wann kamen die denn meistens so? Das MacBook Pro, das war ja eher so mit Mitte des Jahres, wenn die meistens rauskamen. Ne?
Also man kann ja mal im Mac Rumors Buyers Guide gucken. Ja. Da ist alles rot. Also das letzte MacBook Pro ist seit Mai 2015.
Mhm.
Da. Okay. Wobei Ja, doch. Das ist quasi, das, da hatten sie, glaube ich, das, was hatten sie denn da, das 15 Zoller gemacht, oder? Also ich glaube, das 13 Zoll, das wurde sogar schon im März 2015 damals vorgestellt. Das hatte dann Force Touch. Nein, doch Force Touch hieß es da noch. Force Touch und das 15er kam halt erst zur WWDC nach.
Ah, okay.
Oder im Mai, das war nicht die WWDC, das war wahrscheinlich dann einfach nur
so ein Silent Update.
Oder? Ja, so Pressemitteilung und dann war es da. Mhm. Genau, und Durchschnitt ist halt 214 Tage und aktuell sind es dann eben von Mai an 292 Tage, während ja eigentlich es sogar schon von März an ist und damit schon jetzt fast ein Jahr alt ist, das 13 Zoller. Also, es wird Zeit.
Dann, und dann möchtest du dir so ein Pro mal gönnen mit Retina-Display.
Dann werde ich mir mal so ein Retina-Display gönnen, ja. Da bin ich halt auch hin und her gerissen, weil ich meine, du hast ja das 15, aber ein 15 ist natürlich echt ein Klopper.
Ja.
Aber gut, es hat halt die dedizierte Grafikkarte, die halt ganz nett ist, ne?
Richtig, und das hat halt auch nur das 15er in der Maximalausstattung.
Ja. Aber da bist du halt mal eben dann mit, na, schauen wir mal, was der Spaß dann kostet.
2,5 bis 3 dürfte so der Preis sein.
Ja, das ist schon eine Ansage, ne?
Mhm. Ja, ich habe halt den Vorteil, dass ich es bei uns übers Mitarbeiterleasing mir geholt habe.
Dafür kannst du es halt nicht von der Steuer absetzen und damit ist unterm Strich dann wieder das Gleiche.
Nee, ja, ja, gut.
Ich habe doch. Also
so halt den Steuervorteil.
Ja, also genau, es ist halt unterm Strich genau das Gleiche. Also das meine ich ja damit. Weil du hast es halt direkt nicht versteuert, während andere es halt eben nachträglich von ihrer Steuer abziehen können.
Mhm.
Allerdings dann halt eben über 3 Jahre und
oh, bei mir
du zahlst, also je nachdem, wenn man es dann halt eben bar zahlt, dann zahlst du halt erstmal die Steuer, die du dann über 3 Jahre quasi wiederholst. Wenn man es stattdessen irgendwie auch, ich meine, Apple bietet ja auch immer so eine 0% Finanzierung, glaube ich, sogar meistens an und sowas, ne?
Mhm. Ja, nicht immer, aber hin und wieder. Ich weiß auch nicht, nach welchem Muster die das machen, aber genau. Ja, aber du bist halt schon, wenn, kommt jetzt noch auf den Prozessor und die Festplatte an, aber 2,8 bist du mindestens los. Und im Extremfall sogar 3,6.
Ja, ich glaube, Prozessor würde ich wohl upgraden. Den Speicher nicht, weil 600 Euro mehr, um nochmal 512 GB Flash-Speicher zu bekommen. Nein, danke.
Nee, ich muss auch sagen, ich habe ja auch die 512 GB Variante und das reicht schon aus. Also, ne, so viele große Daten brauchst du nicht ständig mit dir rumschleppen. Da, die kannst du halt irgendwo auslagern.
Und du hast ja jetzt auch mit USB 3 oder Thunderbolt ja auch durchaus die Möglichkeit, mal einen schnellen, großen Speicher noch mitzunehmen. Also.
Ja, eben. Also das ist ja überhaupt kein Problem mehr. Und ja, ich meine, du kannst ja auch, habe ich letztens wieder gesehen hier, von SanDisk diese SSDs, die sind zwar ein bisschen langsamer, aber da kriegst du schon jetzt diese 960 GB Variante für 200 Euro.
Mhm.
Packst du dir ein kleines Gehäuse rein, ja, und gut ist.
Ja.
USB 3, fertig. Also das ist, finde ich, eh heftig, wie stark jetzt mittlerweile der Preisverfall auch bei SSDs ist. Also wenn ich überlege, ja, weiß ich nicht, lass es jetzt 2-3 Jahre her sein, da hast du noch über 100 Euro für gerade mal 120 GB oder 80 GB bezahlt. Jetzt kriegst du schon teilweise fast 1 Terabyte für 200 Euro.
Und also ich hatte bei mir auch die erste, da weiß ich gar nicht mehr, wie groß die war, die war wahrscheinlich irgendwie so 40 GB oder sowas, die hatte ich damals in meinem Windows-PC noch drin, wo halt dann nur Betriebssystem und World of Warcraft drauf war, dann war das Ding voll. Und dann hatte ich mir eine in so ein externes Thunderbolt-Gehäuse reingepackt. Das war, glaube ich, eine 80er. Die hatte ich dann an meinem ersten iMac damals dran gehabt.
Gab es da schon Fusion Drive, was du dann gebaut hast?
Nee, das gab es da noch nicht.
Okay.
Und dadurch, also ich meine, Betriebssystem packst du halt darauf, also den nutzt jetzt ja meine Freundin in dem Setup. ist halt Betriebssystem und Apps sind halt eben auf der SSD und große Daten, wenn die entstehen würden, also zum Beispiel so Videoaufnahmen von dem Elgato, die landen halt eben auf der Festplatte dann.
Mhm.
Das funktioniert so eigentlich ganz gut. Also das finde ich auch gar nicht mal schlecht, dass man sich doch ein bisschen bewusster entscheiden kann, was man jetzt wo liegen hat. Wobei auf der anderen Seite ist es natürlich auch genial, wenn einfach das Betriebssystem irgendwie managt. Also Fusion Drive ist schon eine tolle Sache.
Ja, das stimmt. Da wird es halt, ne, da entscheidet das Betriebssystem, okay, die Daten werden häufig benutzt, dann schmeißt du mal lieber auf SSD und den Rest halt auf die klassische Platte.
Und das Gute ist, dass es das ja sogar auf Blockbasis irgendwie hinbekommt, ne? Dass du dann, wenn du große Dateien hast, die sogar noch nicht komplett auf der SSD liegen haben musst.
Mhm.
Das ist schon ganz nett.
Ja. Tja.
Also wir erwarten auf jeden Fall ein iPad Air Mini.
Mhm.
Was dann, nein, also es wird wahrscheinlich Pro einfach, iPad Pro, es wird wahrscheinlich iPad Pro einfach nur heißen, oder? Also
iPad Air Pro.
Nee, aber in dem Moment, wo sie das erste Mal das iPad Air genannt haben, war ja eigentlich klar, okay, jetzt kommt wirklich auch bald ein iPad Pro. Dass es dann so lange gedauert hat, gibt es ja auch Gerüchte, dass man sagt, die wollten wahrscheinlich schon viel früher. Und da deuten so Sachen wie alter Touch-ID-Sensor und sowas auch durchaus drauf hin.
Hm.
Dass man vielleicht das Ding eigentlich schon ein Jahr mindestens, vielleicht sogar noch mehr als ein Jahr vorher geplant hat.
Ja, ich meine, generell die Produkte werden ja schon viele Jahre im Voraus geplant, ne? Bis die dann mal endlich rauskommen.
Ja, aber es macht ja keinen Sinn, in allen anderen Geräten den neuen Touch-ID-Sensor zu haben, die halt rauskommen. Und in dem iPhone waren sie ja schon drin. Und in dem iPad Pro, was nach dem iPhone rauskam, ist dann wieder der alte drin. Das ist schon komisch.
Ja, das stimmt.
Das schreit schon danach, dass das irgendwie schon länger in der Produktion vielleicht doch sogar war.
Mhm.
Naja, das war erwartbar und ja, also MacBooks, ich denke schon.
Ja, was ja relativ sicher ist, ist ja softwareseitig, dass iOS 9.3 kommen wird.
Ja, meinst du, das machen sie zusammen mit dem Event jetzt? Also
davon gehe ich mal stark aus. Also es gibt jetzt die Public Beta 5 mittlerweile und ich habe die auf meinem drauf und die läuft eigentlich ohne Probleme. Also ohne, dass ich da jetzt groß merken würde, dass es da noch Bugs gibt oder so.
Ja.
Also ich benutze das ja auch relativ häufig. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt groß Abstürze gehabt hätte oder dass Apps nicht mehr funktionieren oder so. Von daher gehe ich mal davon aus, dass jetzt irgendwann in ein, zwei Wochen auch die Golden Master kommen wird. Und dann wird auch iOS 9.3 und tvOS 9.2 soll ja auch noch rauskommen. Da gibt es ja auch schon die x-te Beta. Und ich glaube auch ein neues WatchOS, ne? Was ist das dann? 2 irgendwas?
Das ist eine gute Frage. Da
kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich habe ja
meine, es ist 2.1 dann oder so. Oder nee, 2.1 gibt es schon. Ich glaube, es wäre 2.1.
Okay.
Ist auch schwierig, hier auf der Uhr nachzugucken.
Auf jeden Fall ein Punkt-Release.
Ja. Da waren, glaube ich, auch ein paar Veränderungen, was hier die Kartengeschichte angeht und sowas, die ganz spannend sein könnten. Aber auf meinem, also ich habe das schon, die Beta schon, glaube ich, seit der ersten Public Beta auf meinem iPad drauf und die läuft wirklich sehr gut. Ich meine, das ist halt ein Punkt-Release nur, ne?
Ja gut, aber trotzdem haben sie ja so, also ein neues nettes Feature ist ja wirklich dieses Night Shift, finde ich. Das habe ich jetzt auch bei mir aktiviert, wo du dann halt, kannst du ja sagen, dann, dass der Bildschirm halt je nach Helligkeit oder nach Sonnenauf- und Untergang oder Tageszeit halt eher, sag ich mal, gegen Abend gelblicher wird und tagsüber eher ja, bläulicher oder als Farbtemperatur kälter oder wärmer. Und das, ja, keine Ahnung. Also man sieht es irgendwie, aber wenn man es dauerhaft benutzt, merkt man es dann auch nicht mehr so. Aber es soll ja angeblich halt besser für die Augen sein und es soll dir ja irgendwie dann auch quasi das Einschlafen erleichtern, weil hat sich wohl in Studien ja rausgestellt, wenn man halt irgendwie im Bett abends liegt und dann noch die ganze Zeit auf sein iPhone oder was auch immer guckt, iPad, dass man dann wohl schlechter einschlafen kann oder schlechter schläft und durch dieses, ja, durch diese wärmeren Farbtemperaturen beeinflusst das dann wohl nicht mehr so das Auge. Hast du das auch bei dir aktiviert? Oder?
Ich habe das auch aktiviert. Ich habe ja auch schon früher mal dieses F-Lux mir da angeschaut gehabt, was es eine Zeit lang mal gab.
Für oder den auch, Mac dann allerdings.
Nee, es gab es ja sogar auch mal auf dem iOS. Allerdings so ein bisschen nicht ganz sauber. Also du konntest dir das quasi auf GitHub irgendwie so runterladen und dann musstest du das selber in dein Xcode reinschmeißen, aber das war halt so, teilweise waren die Dinge halt in Binärform schon und du hast die nur neu signiert. Mhm. Und dann hat Apple halt gesagt so, naja, so eigentlich nicht. Und dann haben sie das halt auch wieder irgendwie rausgeschmissen.
Okay. Ja, ansonsten, man kann jetzt Notizen dann auch mit einem Passwort versehen, das ging vorher nicht. Ja, und sonst habe ich jetzt auch gar nicht groß neue Features bisher entdeckt. Also ist wahrscheinlich auch wieder einiges unter der Haube passiert, würde ich mal behaupten. Zumindest soweit ich das jetzt sagen kann von der Beta her, läuft es jedenfalls recht flüssig und stabil.
Ja, also mir ist auch nichts aufgefallen, wie gesagt. Ich habe das auch jetzt lange Zeit im Einsatz schon. Autsch.
No. Ja, ich denke, spannender wird dann wieder, wenn wirklich jetzt, wird man dann sehen. Vielleicht zur WWDC oder dann halt spätestens im Herbst, wenn dann iOS 10 rauskommt. Also da bin ich echt mal gespannt, was da so dann wirklich an neuen Features auch kommen wird. Aber bis dahin wird ja noch einige Zeit ins Land
gehen. Genau. Ich wünsche mir Siri auf OS X.
Ja, da habe ich auch schon Gerüchte gehört, ja, dass das mit 10.12 kommen soll. Also,
würde ich mir sehr wünschen.
Ja, ich meine, wir sagen jetzt einfach mal, dass das kommen wird, dann kommt es ja auch.
Ne? Genau.
Also Siri mit OS X 10.12.
Ja, weil einfach, ich meine, Microsoft macht es ja gerade vor mit Cortana auf dem Desktop und da muss Apple jetzt nachziehen. Also
ja, davon gehe ich auch aus. Also sie haben es ja auch aufs Apple TV gebracht und es spricht jetzt eigentlich alles dafür oder nichts dagegen, es dann auch unter OS X laufen zu lassen.
Ja, und auf dem Apple TV soll es dann natürlich auch HomeKit können. Auch das wünsche ich mir.
Ja.
Dass du einfach in deine Fernbedienung sprichst und sagst, Licht aus.
Das könnte ja, na, obwohl dann, das hätte man ja in der Beta jetzt schon dann gemerkt.
Ja, ja.
Wahrscheinlich. Es wäre schön, wenn sie es jetzt vielleicht schon bringen würden.
Nee, glaube ich nicht.
Naja, dann wäre es eher noch so versteckt oder so. Ja. Ja.
Genug über Apple.
Genug über Apple, meinst du?
Ja, kommt ja dann hin.
Bei Sind Apple, wir? Da können wir doch Tage sprechen.
Ja.
Ja.
Dann warten wir mal lieber bis zum 22. März.
Ja, ist ja auch nicht mehr so weit. Also von daher. Lassen wir uns da mal überraschen.
Genau, ich habe noch ein paar Neuigkeiten zu Number 26, die ich gerne erzählen möchte, weil ich immer so viel Positives darüber gesagt habe, dass ich jetzt auch mal die Negativschlagzeile aufgreifen möchte, dass in Zukunft Cash 26 nur noch bis 100 Euro im Monat kostenlos ist. Das Einzahlen von Geld.
Was?
Wo wir bisher ja so gesagt haben, das ist natürlich mit einer der großen Vorteile, dass du einfach bei Lidl an der Kasse Geld einzahlen kannst.
Mhm.
Und das wird in Zukunft halt Gebühren kosten.
Und was kostet das dann?
Das weiß ich, ich glaube 1,5% habe ich irgendwo im Kopf gerade, aber bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt.
Okay. Na gut, je nachdem, was man so einzahlt, bei 1000 Euro sind das halt mal 15 Euro, ne? Also. Ja. Ja, ich meine, irgendwo ist es ja auch, ja, was heißt, es ist klar, aber also sie könnten es wahrscheinlich auch kostenlos anbieten, aber sie wollen sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen Geld reinholen für gewisse Services.
Genau, es sind 1,5% für alles, was 100 Euro übersteigt.
Okay. Gut, zumindest Kleinbeträge kannst du halt dann auch weiterhin kostenfrei einzahlen, ne?
Ja.
Wenn jetzt nicht gerade deine Millionen an Schwarzgeld da einzahlen willst.
Ah, genau, dafür wollte ich es ja eigentlich immer nutzen.
Ja, verdammt.
Na, ist natürlich jetzt doof.
Das ist blöd, ja. Musst du dir einen neuen Anbieter suchen, wo es kostenlos geht.
Ja, das ist halt relativ schwierig zu finden. Das ist eben.
nennt sich, glaube ich, Sparkasse und dann geht man zum Schalter.
Ja, muss aber halt zu deinem Schalter gehen und das ist schon sehr umständlich, ja. So. Aber welches, guck mal kurz, du hast du einen Mac vor dir gerade?
Ja.
Und guck mal einmal kurz, du hast da unten so eine, irgendwie so ein Kalendersymbol, klick da mal einmal drauf, welches Jahr wir gerade haben.
März 2016.
Okay, 2016. Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen, weil du gerade was von Sparkasse und Schalter sagtest. Nicht, dass du irgendwie ein paar Jahre hinterher lebst.
Naja, aber wir haben ja bald eh kein Bargeld mehr. Es wird ja abgeschafft und ja. So. Man will da ja, bin ich auch gespannt, was da jetzt bei rumkommt Richtung, hier kam ja mal kurzzeitig vor ein paar Wochen auch schon diese News aus der Politik, man will hier auch Bargeldgrenzen einführen, 5.000 Euro waren da irgendwie im Gespräch und mehr darf man nicht mehr in Bar zahlen und so. Was dann ja, wenn das so kommen sollte, quasi der erste Schritt wäre Richtung, ja, wir schaffen mal langsam das Bargeld ab, weil dann werden die Grenzen immer weiter herabgesetzt und irgendwann musst du eh alles mit Karte zahlen.
Oder mit Apple Pay.
Oder mit Apple Pay, ja, wenn das denn mal endlich kommen würde.
Nee, aber also was jetzt hier dieses mit Nummer 26 eben angeht, also ich finde, so für Kleinstbeträge hast du es halt eh nicht gebraucht, weil 100 Euro muss ich halt nicht einzahlen. Ja, sondern dann die habe ich auch innerhalb von einer gewissen Zeit dann entsprechend ausgegeben. Und das ist ja wirklich eigentlich nur spannend gewesen für dieses, naja, ich habe jetzt hier halt irgendwie mal, dass mir einer 2000 Euro gegeben hat, weil ich, was weiß ich, einen Computer verkauft habe oder so. Weil so ein Geschäft kannst du halt echt nur schwierig anders abwickeln, wenn du halt auf eBay Kleinanzeigen was verkaufst oder so. Ich meine, willst du es machen?
Ja, no, PayPal.
Sagst du dann hier, komm, schick mir, ja, aber ich meine, ja, das ist dann schon irgendwie noch, ich glaube, da haben die Leute eher ein Bündel Scheine dann immer dabei, wenn sie sowas abholen.
Ja, möglich. So große Dinge habe ich jetzt noch nicht verkauft.
Also gut, bei mir war halt eben das Handy, ich meine, das waren halt 600 Euro. Und ja, oder 500, nee, 500 waren es, 500 Euro. Und ja, die lagen halt ewig hier rum. Ich meine dann auch, also ich halt nie wieder Geld abgehoben in dem Jahr so ungefähr, weil ich auch nicht viel Bargeld irgendwie mal mit mir führe. Das ist dann schon blöd gewesen irgendwie. Jetzt neulich habe ich auch einen Umschlag gefunden, da waren irgendwie noch 100 Euro drin, die mir irgendjemand mal gegeben hatte. Hätte auch, ja, hat mich auch gefreut, aber.
Könnte mir ja nicht passieren, aber naja.
Ja, sie ist aber umso schöner, konnte ich mich halt freuen. Naja, auf jeden Fall, das ist halt eins der Killer-Features gewesen, fällt jetzt weg. I don't know. Die anderen Vorteile bleiben natürlich, aber ja. Das ist halt schon mal jetzt ein Feature weniger. Und dann gibt es jetzt ja auch die EC-Karte. Und da habe ich auch hier und da mal Probleme mit gehabt. Was dann dazu führte, dass ich mal da angerufen habe und gefragt habe, hier Leute, was ist da los? Warum kann ich denn nicht überall mit eurer EC-Karte zahlen?
Sascha hatte auch dieses Problem, hat er mir auch erzählt.
Genau, und dann weiß er jetzt auch, wenn er diesen Podcast gehört hat, warum das ist. Also es gibt in Deutschland mehrere Anbieter von EC-Zahlungen. Das eine ist Maestro. Und das ist auch das, was quasi vorne immer ganz fett auf den Karten draufsteht. Und dann gibt es aber nochmal etwas, das nennt sich Giropay. Und ja. Einige Läden nehmen nur Giropay.
Okay.
Und da hast du dann, also zum Beispiel bei der Apotheke bei uns gegenüber, ist es auch so, dass die halt explizit auch draußen, wenn du da auf die Schilder mal guckst, dann siehst du da auch kein Maestro-Logo, sondern nur so ein komisches Giropay-Logo. Und auf den Karten, wo das halt funktioniert, da ist auch immer auf der Rückseite entsprechend ein solches Giropay-Logo drauf. Ja, und dazu kommt aber auch noch, das habe ich zumindest so auch teilweise gemacht, die Erfahrung, du gibst halt das Ding ab und dann sagen die, Kreditkarten nehmen wir nicht. Und dann sagst du, ja, das ist auch keine Kreditkarte. Ja, aber da steht doch, nein, das ist keine Kreditkarte. Ja, aber da steht doch, ja, sagst du, Maestro steht da drauf, das ist keine Kreditkarte. Weil halt nirgendwo Sparkasse oder irgendwas draufsteht, was sie kennen würden, deswegen ist es für die erstmal pauschal eine Kreditkarte. So. Und dann ist es halt spannend, dass diese Erwartungshaltung, dass die Karte nicht funktionieren wird, dazu führt, dass sie nicht funktioniert.
Okay.
Während, also es war im Bioladen so, da hatte ich irgendwie noch 2 Wochen vorher, hatte ich dann noch damit bezahlt. Das Schöne ist, du kannst es ja auch in der iPhone-App ganz schnell nachgucken. Sie sagt auf jeden Fall, nein, das funktioniert nicht, weil das ist ja auch eine Kreditkarte. Habe ich wieder gesagt, nein, das ist immer noch keine Kreditkarte, aber hier bitteschön haben Sie eine Sparkassenkarte. Die wird dann auf jeden Fall funktionieren. Eine Woche später gab es halt gar nicht erst diese Diskussion am Anfang. Die Karte wurde reingesteckt und sie funktionierte sofort.
Mhm. Komisch, ne?
Also wirklich komisch. Einfach nur, ja, weil die Menschen dann einfach glauben, es kann ja nicht funktionieren, weil das ja eine Kreditkarte ist, obwohl es keine ist. Und im Kino war es auch so, dass die auch sich da fast geweigert hätte, die Karte in die Maschine zu tun, bis ich gesagt habe, bitte probier es doch einfach mal aus. Es ist keine Kreditkarte. Und siehe da, es funktionierte. Waren die ganz, die Leute ganz überrascht, dass das dann funktioniert.
Ja. Ich habe so ein bisschen ähnliche Erfahrungen mit Bezahlung per NFC oder kontaktlos gemacht. Vor allen Dingen im Kaufland. Da, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns in diesem einen Kaufland so ist, aber da scheinen manche Kassierer oder Kassiererin irgendwie total darauf getrimmt zu sein, so, nein, ich muss die Karte da reinstecken und ich muss sie mir angucken, von vorne und hinten. Und sie dürfen das nicht selber machen. So, dann denke ich mir doch so, ey, das ist meine Karte, ja. Die haben damit gar nichts zu tun. Ich stecke die da rein und dass das meine ist, zeige ich entweder durch meine Unterschrift oder durch meine Eingabe der PIN.
Ja gut, deine Unterschrift, meine, da müssen natürlich schon wenigstens die Unterschrift irgendwie.
Genau, aber ich wollte ja immer kontaktlos bezahlen. Und dann so, du hältst die Karte da so hin, weil du es ans Gerät halten willst. Und dann reißen die dir die Karte schon aus der Hand. Und dann denke ich so, ey,
was. Und dann sagst du, das ist meine Karte.
Ja, echt, ey. Nee, ich weiß auch nicht. Also, das habe ich jetzt 2 oder 3 Mal erlebt. Und dann meinte ich so, nee, ich möchte kontaktlos bezahlen. Und ich halte die daran, ja, okay. So, und dann so, aber ich muss mir die angucken. Und dann so, ja, hier, vorne, hinten, glücklich.
Ja gut, ich meine, die machen halt auch nie ihren Job, ist dann auch ja, schwierig, das, natürlich. Da muss man aber auch sich ein bisschen.
Ja, ich weiß. Und dann ist halt auch die Frage, wie werden die Leute geschult? Und im Zweifel sind sie halt gar nicht geschult und so. Hatte ich halt auch schon so im Sinne von, ja, da muss ich jetzt aber erstmal gucken, ob das überhaupt geht. So, und dann meinte ich so, ja, ich habe schon vor ein paar Wochen hier genauso bezahlt und mehrfach, das geht. Hm. Bitte schalten Sie mir jetzt das Gerät frei, dass ich zahlen kann. Also so ähnlich wie bei dir, ne? So,
ja, ja.
Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Doch, geht, guck, fertig. Ja, also das ist ja, ist jetzt halt auch so wieder die Frage, ne? Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja, okay, zahlst jetzt jedes Mal mit Karte. Wenn nicht diese Diskussionen stattfinden, ist es halt auch schneller und bequemer. Auf der anderen Seite machst du dich halt auch wieder ein Stück weit gläsern, ne? Und dann wünsche ich mir halt auch wieder so ein bisschen Apple Pay.
Genau.
Weil zumindest, was man da so gehört hat und gelesen hat, kriegt ja dann der, sind ja quasi dann Geschäft und Bank und ja, quasi deine Person dann voneinander getrennt, ne? So wie ich das verstanden habe.
Genau, wobei wer es natürlich dann auch da rauskriegen wird, das ist natürlich nicht verschlüsselt auf deinem iPhone nur drauf, ne? Also ich denke mal, für zentrale Stellen wird das durchaus weiterhin abrufbar sein.
Ja.
Aber zumindest sehen, weiß schon mal der Laden eben nicht, dass du immer Bier und Pampers zusammenkaufst.
Das ist ja schon altbekannt.
Genau.
Ja,
aber ja, die haben natürlich wirklich die Möglichkeit, dich, also ich meine, ich habe ja auch keine Bonuskarten immer und sowas, weil ich halt sage, die 3 Cent, die ich da sparen kann, das ist mir das halt nicht wert. Aber in dem Moment, wo ich nachher mit meiner EC-Karte bezahle, wissen die natürlich trotzdem zu. Wobei, dann weiß es halt eben nur der Laden erstmal, hoffentlich. Und ob die es dann natürlich auch noch weitergeben, kann ja theoretisch auch sein.
Ja, und die Bank weiß es halt natürlich.
Und die Bank weiß es halt, ja. Oder die Bank weiß zum Beispiel nicht, was ich gekauft habe. Also die wissen halt nur, dass ich in dem Laden was gekauft habe.
Das stimmt.
Und
das kann aber unter Umständen, je nachdem, in welche Läden du so gehst, auch schon verräterisch sein, sag ich mal.
Ja, gut, das ist bei mir jetzt seltener das Problem, aber ich verstehe dich da natürlich. Nicht, ja, ja, ja. Deine Sorgen kann ich da natürlich verstehen, ja. Michael, dass das mal rauskommt.
Mhm. was auch immer dann rauskommt, dass ich hier wieder bei Kaisers war.
Genau. Und nochmal kurz zurück zu Nummer 26, was ich jetzt nämlich auch gemacht habe. Es gibt in der App eine Funktion, einen Kontowechsel durchzuführen, wo man sich dann bei der beim alten Online-Banking anmeldet, mit Anmelde, also muss Bankleitzahl eingeben, dein Login und dein Passwort. Und dann scannen sie quasi deine Kontoauszüge nach Lastschriften. Und je nachdem, wenn sie den kennen, der das ist, also bei mir waren das halt hauptsächlich die Versicherungen, die sie halt kannten, dann machen sie auch so ein Musterschreiben fertig, unterschreibst du das so auf dem iPhone und dann schicken sie denen quasi eine Änderung deines Lastschriftmandats.
Okay.
Weil das ist ja auch immer so etwas, wo man so ein bisschen Bedenken hat, wenn ich das Konto wechsle, dann muss ich ja hier alle anschreiben und dieses und jenes. Und auch hoffentlich vergesse ich da keinen. Und das haben sie halt eben ganz gut gemacht. Also zum einen, dass sie alle, die sie kannten, schreiben sie halt eben selber an. Und für alle, die sie nicht kannten, das waren halt in erster Linie halt so Amazon und PayPal und sowas, wo du halt eben selber natürlich dein Konto ändern kannst, einfach online. Da geben sie dir zumindest eine Liste von, dass du eben dran denkst, dass du die auch noch ändern musst.
Ja, das ist was ich damals zum Beispiel noch manuell gemacht habe. Ich habe mir halt dann von meinen Umsätzen des letzten Jahres eine CSV-Datei gezogen und habe dann halt mal nach Empfänger sortiert und dann mir die ganzen Stellen rausgesucht, wo ich mein Konto ändern musste.
Wie gesagt, das wird dir hier abgenommen, fand ich ganz schick.
Ja gut, dafür scannen sie halt einmal dein Konto.
Ja, aber spätestens in 2 Jahren wüssten sie die Sachen eh alle selber.
Auch wieder wahr, ja.
Also das ist ja auch etwas, also sie kategorisieren zum Beispiel ja auch deine Ausgaben, wo du dann ja auch erstmal siehst, wie gläsern du ja scheinbar dann in dem Moment bist. Aber die Infos haben sie natürlich sowieso.
Also in der App wird das dann kategorisiert.
Genau, in der App siehst du dann halt, du kannst das auch ändern, du kannst halt zum Beispiel auch noch ein Foto hinzufügen, dass du jetzt irgendwie einfach noch eine Rechnung mal fotografierst und einfach an die Buchung dran klebst, finde ich auch ganz schick.
Okay.
Na, also würde ja auch mal Sinn machen. Ne? Ich meine, irgendwo, also ich hatte zum Beispiel, wann immer ich über etwas stolper, wo dann etwas größere Beträge auftauchen, wo ich nicht mehr so recht gerade im ersten Moment weiß, was das war. Da packe ich mir dann schon mal ganz gerne jetzt eine Notiz dran, was ich denn da gekauft habe, weil du siehst es halt anhand der Buchung manchmal nicht. Und wenn du dann zum Beispiel über Amazon irgendwas anderes bezahlt hast, geht ja auch schon mal. Und dann hast du überhaupt keine Ahnung mehr, so, was habe ich denn da gekauft? Und dann packe ich mir da zumindest schon mal eine Notiz dran oder habe mir jetzt bei meiner Sonos-Box, habe ich mir einfach so ein Screenshot, so ein Foto von der Sonos-Box dran geklebt. Das heißt, wenn ich jetzt darüber stolper, was ich da wieder ausgegeben habe, dann sehe ich immer, ah, okay, das war's.
Verdammt. Schon wieder so viel Geld ausgegeben.
Tja.
Ja, gut. Du kennst ja meine Lösung für diese ganzen Probleme.
Ja.
Ich kann das ja nur gebetsmühlenartig wiederholen.
Nee, aber das, wie gesagt, wäre mir zu aufwendig. Weil das funktioniert ja nur, wenn du es ganz machst. Oder ganz oder gar nicht. Und ich entscheide mich für gar nicht und du dich für ganz.
Richtig.
So, haben wir noch was?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja schon überrascht, dass unsere Verbindung so stabil ist, auf Dauer auch. Und die hier nicht ständig einbricht
auf meiner Seite. Ist halt nur langsam auf meiner Seite. Aber zwischendurch hat es auch mal ein bisschen geknackst gehabt.
Echt? Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ich und Unity Media, wir sind gerade nicht die Besten. Oder um es mit einem Facebook-Status auszudrücken, es ist kompliziert.
Okay.
Aber, also ich erwarte jetzt eine Gutschrift in enormer Höhe in Zukunft. So hoch, dass die Kundenberaterin sie selber nicht genehmigen durfte. Also wahrscheinlich 5 Euro.
Ich wollte gerade sagen, weil es mehr als 5 Euro sind.
Man muss mal sehen. Also im Endeffekt habe ich jetzt wirklich seit Anfang des Jahres immer wieder Probleme. Die sind zwar nicht so schlimm, dass ich mein Internet gar nicht benutzen kann, aber die sind halt eben teilweise so schlimm, dass ich an einem Abend, wo ich dann irgendwie vorhatte zu zocken, einfach nicht spielen kann, weil ich halt dann unheimlich einen Paketverlust habe und kein Skype nutzen kann und sowas. Und ich habe halt eigentlich fast nie meine 200 MB, die ich bezahle.
Aber es das heißt doch auch bis zu, oder nicht?
Ja, 75% garantieren sie dir aber.
Ah, okay. Heißt also 150 Mbit.
Genau, alles, was dann unter 150 ist, dann ja, hast du halt Anspruch auf eine Gutschrift. Und ich argumentiere halt einfach, dass ich sage, ich habe eine Störung aufgemacht bei euch. Hm. Und ihr sagt, ihr meldet euch, wenn die Störung behoben ist. Und das habt ihr innerhalb von 2 Monaten nicht einmal getan.
Ja, super.
Im Gegenteil, habe ich halt alle Wochen mal wieder angerufen und gefragt, wie sieht's denn aus? Ja, nee, ist nichts im System hier. Wir haben gesagt, ja, weil gerade ist wieder extrem schlimm. Also vielleicht können sie das ja mal doch eskalieren, dass ich irgendwann mal wieder einen Internetanschluss habe, der funktioniert. Hm. Ja, und zuletzt war dann halt eben, dass ich dann angerufen hatte und gesagt habe, hier, also das sehe ich jetzt echt nicht ein, dass ich dafür ganz normal bezahle, da erwarte ich jetzt eine Gutschrift. Und dann hatte er mich halt irgendwie gefragt, ob ich nicht irgendwie in 3 Tagen nochmal anrufen kann, weil dann wäre ja auch der aktuelle Abrechnungsmonat zu Ende und dann, ne, könnte man das dann direkt irgendwie dann auch sagen. Weil erst haben sie immer gesagt, melden Sie sich doch bitte, wenn die Störung zu Ende ist. Dann habe ich gesagt, naja, also soll ich dann in 5 Jahren anrufen und sagen, ich hätte es gerne die letzten 5 Jahre zurück. Also es wird ja problematisch werden. Und dann habe ich dann eben auch, ja, jetzt nach Ende von der, nach Ende Februar quasi mit dem Kundendienst gesprochen gehabt und dann sagte sie halt auch so, ja, es wäre natürlich besser, wenn sie sich erst um eine Gutschrift bemühen, wenn die Störung behoben ist. Kann ja gut sein, dass das jetzt nochmal ein Monat ist. Da habe ich gesagt, erstens hoffe ich nicht, dass das nochmal ein Monat ist und zweitens haben sie in 1 Monat dann nochmal die Arbeit, die sie jetzt haben. Erhöht vielleicht auch den Druck ein bisschen auf sie, das mal hinzubekommen. Mhm. Gesagt, ne, das tut mir jetzt zwar unheimlich leid, dass ich ihnen die Arbeit jetzt dann mache und die vielleicht nachher nochmal nötig wird, aber es zeigt jetzt nochmal zumindest dann auch, dass ich da mich durchaus ernsthaft beschwere, gerade wenn ich mein Geld zurückhaben will.
Ja, das ist echt, das macht dir ja nicht wirklich Spaß.
Nee. Und ich komme halt erst Dezember diesen Jahres aus dem Vertrag raus.
Es war doch sogar auch ein Techniker bei dir, oder?
Ja, es war sogar ein Techniker bei mir, der aus irgendeinem Grund einfach die Dose ausgetauscht hat. Mhm. Also totaler Quatsch. Der hat einfach die Dose hier ausgetauscht. Mhm. Und ich gesagt habe, naja, aber es hat ja auch jetzt ein Jahr lang gut funktioniert. Warum tauscht du jetzt die Dose aus? Aber gut, er hat halt die Dose ausgetauscht. Und hat dann noch irgendwie hier meine komischen T-Verbindungen, die ich da teilweise drin habe, noch gesagt, oh, das ist aber ganz, blablabla. Ich gesagt, ja, aber daran liegt jetzt ja nicht, dass ich hier kein Internet mehr habe, ne? Nee, nee, aber ist halt nicht gut. Und gesagt, ja, was soll ich denn machen?
ja. Kabel verteilt, oder?
Ja, genau, aber eben nicht das Kabel, was fürs Internet ist, sondern das Kabel für den Fernsehen. Hm. Das ist halt, sind halt verschiedene Kabel, die da ankommen. Naja, er hat auf jeden Fall eine neue Dose dran gemacht, konnte er dann kassieren und hat mir dann netterweise ein, auch, warum hat er, achso, er hat das Kabel nicht abgeschraubt bekommen, weswegen er mir dann ein neues Kabel gemacht hat.
Ah, okay.
Auch das war absolut dubios.
Ja. Musste sich wohl irgendwie rechnen, der Besuch bei dir. Ja. Bin mal, ja, halt uns mal auf dem Laufenden, würde ich sagen. Dann
ja, man kann ja einfach meinem Twitter-Account folgen, da kriegt man das dann mal immer schön mit. Vor allen Dingen dieses, halt, man will eine Störung melden und der Störungsmelder sagt, es ist eine Störung aufgetreten. Also das war schon wirklich, das war schon Comedy, was da irgendwie teilweise ablief. Also dann so, hey Unity Media, wo ist denn der Störungsmelder für den Störungsmelder? Da ist wohl gerade eine Störung aufgetreten. Und allein schon, dass es eine Fehlermeldung gab dafür, heißt ja, da hat jemand mit gerechnet, dass das nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, ich baue einen Störungsmelder, der halt schon vorsieht, dass der vielleicht mal eine Störung hat. Also da, was ist da los?
Ja, gut programmiert, würde ich sagen. Ne?
Ja, alles bedacht. Jetzt habe ich, glaube ich, zu spät meine Hustentaste gedrückt gehabt.
Ich habe es noch ganz bruchstückhaft gehört.
Ja, ja, ich habe massiv meinen asthmaartigen Husten im Moment, den ich immer habe, wenn ich eine größere Erkältung hatte. Also nicht wundern, wenn mal zwischendurch es ein bisschen sehr leise auf der Leitung ist. Habe ich sogar extra gerade hier wieder eine Räuspertaste eingerichtet.
Sehr gut. Es gab ja vor kurzem auch mal wieder ein Update hier von Touch OSC.
Und ich habe mir eine, Wiimote gegönnt dafür wieder mal.
Ach so. Ah, okay. Noch besser. Ja, aber zwischenzeitlich, also die haben jetzt die App dann auch für, ich glaube, alle aktuellen iDevices dann mal angepasst.
Ja, iPad Pro Update war halt das letzte noch, ne?
Ja. Ja, aber vorher war es, glaube ich, auch noch nicht optimiert hier auf iPhone 6, 6 Plus.
Hm, oh, okay. So. Ja, das ist ja armselig.
Ja, aber jetzt ist es da. Jetzt kann man es wieder benutzen. Ja. Tja, was haben wir denn noch so hier? Spielst du denn gerade irgendwas? Ist da irgendwas Interessantes? Auch wenn ich ja jetzt nicht so der Zocker bin, aber...
Also ich spiele im Moment sehr viel. Also zum einen ist ja das Schöne, dass Mario ja endlich wieder zurück ist.
Mario ist zurück?
Ja, auf der Xbox.
Also Super Mario.
Ja, ja.
Also nicht unser Mario.
Nein, also doch, der Super Mario.
Ach so, also schon unser Mario aus dem Podcast.
Richtig, der hat ja zu Weihnachten die Xbox One bekommen. Und seitdem habe ich schon ein paar Mal was mit dem gespielt. Und das war immer so sehr, sehr schön. Und er hat dann auch, ja, also wir haben dann irgendwas zusammengespielt und dann kamen halt auch noch andere Leute mit in die Party rein und mit ins Game rein und so. Also genauso, wie es früher eben auf der Xbox auch bei uns schon war. Mhm. Ja, hat das da wieder funktioniert und zwar haben wir da Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gespielt.
Okay, das kann man im Multiplayer spielen?
Genau, da gibt es so einen Modus, wo man, also einmal gibt es da so ein normales, das ist halt total abgefahren, weil es ist basiert halt auf der Battlefield Engine. Und Battlefield ist ja so ein übler Shooter irgendwie, ne? Und ja, das ist halt auch ein First-Person-Shooter, aber in so einer süßen Comic-Grafik und du spielst halt irgendwelche Pflanzen, die halt gegen Zombies kämpfen.
Mhm. Ich kenne nur dieses klassische Plants vs.
Genau, stell dir einfach damit vor, in der, also in wirklich super schöner Grafik irgendwie, so mit diesen lustigen Figuren, spielst du halt eben entweder so teambasiert, also ein Team spielt die Zombies, das andere Team spielt die Pflanzen. Mhm. Oder, und das spiele ich am liebsten, es spielen eben vier Leute zusammen gegen so Horden von, oder so Wellen von Gegnern, die halt quasi kommen. Also musst du einen Garten aufbauen und den musst du dann eben verteidigen. Und dann kommen halt 10 Wellen Gegner, die halt immer schwerer werden. Und nach diesen 10 Wellen hast du es dann quasi geschafft, musst du noch zu so einem Sammelpunkt entkommen und dann kriegst du halt deine Punkte. Mhm. Das macht halt am meisten Spaß. Das haben wir auch ein bisschen, haben wir recht viel gespielt. Und ja, freue ich mich, dass der Mario da wieder dabei ist.
Ja, dann.
Ja, und halt in diesem Zuge.
Im Oktober habe ich Geburtstag.
Da musst du deiner Freundin, deiner Frau sagen.
Ich sag euch das.
Ja, ja, am Arsch.
Du hast doch bestimmt noch so eine Box auf Halde oder so.
Ja, ich habe, also meine beiden, die ich habe, brauche ich wirklich ja beide. Ich meine, so günstig, wie die jetzt im Moment halt teilweise war. Habe ich auch schon überlegt, ja komm, kauf eine, lass die halt einfach im Metzingen stehen. Also hört sich jetzt halt sehr dekadent an oder sowas, aber ich meine, man muss halt einfach den Aufwand da in Relation setzen. Ich meine, ich muss das immer hier alles abbauen, zusammenpacken. Dann ist halt doof, dass ich, wenn ich mit dem Zug fahren würde oder fliegen würde, dann ist das halt echt kompliziert, eine Xbox mitzuschleppen.
Und ja, vor allen Dingen beim Fliegen, ne?
Ja, beim Fliegen ist halt ganz schwierig. Und so hätte ich die halt einfach da unten und alles wäre gut. Was da nur gegenspricht, weil ich kaufe mir jetzt ja meine Titel nur noch digital, weil auch jetzt wieder, wenn du in den Kalender guckst, siehst du ja, dass wir 2016 haben. Mhm. Und damit sie halt dann ohne Internetverbindung funktionieren, muss die Konsole meine Heimkonsole sein.
Okay.
Und das kann man halt nicht ständig hin und her switchen. Das heißt eben sonst, wenn ich dann mal kein Internet hätte, könnte ich meine Spiele nicht spielen. Und ich müsste sie auch erstmal dann noch runterladen. Und das ist halt auch bei so 2 Mbit Internet im Hotel nicht ganz so geil.
Das ist richtig.
Gut, ich könnte sie auf einer USB-3-Festplatte mitnehmen. Mhm. Das wäre noch eine Option. Also muss ich nur die Festplatte mitnehmen, da habe ich dann alle meine Spiele drauf. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber es wird halt, wie gesagt, ein Internet voraussetzen. Was ich meistens zwar auch habe. Mit der Xbox ist es nochmal so ein bisschen schwieriger, weil du ja diese Captive-Portal-Seiten immer hast im Hotel. Das geht mit der Xbox halt noch nicht. Weswegen ich dann auch immer noch so einen WLAN-Router mit mir rumschleppe. Ja, was man so alles halt macht, ne? Aber da haben wir jetzt.
Was ist das jetzt eigentlich? Du hattest ja diesen einen.
Das VPN hat dann nicht. Also, das mit dem VPN hat irgendwie nicht funktioniert. Also, grundsätzlich, dieses andere Modell, was ich mir jetzt geholt habe, das funktioniert sehr gut. Mhm. Aber das VPN funktioniert halt auch noch nicht. Aber das war mir jetzt auch egal.
Okay.
Kann ich nochmal irgendwann gucken, wenn ich. Aber es ging mir erstmal nur darum, überhaupt online spielen zu können. Und das hatte dann, glaube ich, sogar funktioniert. Allerdings eher halt, also so ein bisschen schlecht, aber war okay. Mhm. Ich hatte an dem Tag halt habe ich dann auch gemerkt, dass also ich habe halt nur 2 Mbit irgendwie gehabt und ja, das ist dann schon grenzwertig so ein bisschen, wenn du da halt richtig zocken willst.
Ja,
kommt halt immer auf das Zimmer an, wie nah das am WLAN da irgendwie hängt, und die Dosen, die in den Zimmern haben, die sind halt nie gepatcht. Aber die Spiele, die ich jetzt spiele, die kann ich halt auch sehr gut alleine spielen, und beziehungsweise im lokalen Koop, dann sitzen wir halt abends zu zweit auf dem Zimmer und zocken da, das ist auch ganz cool immer.
Hast du da den Mark dann immer dabei, oder?
Den Nintendo-Mark, genau, der Nintendo-Mark. Also da haben wir auch so ein Tomb Raider gespielt, dieses Temple of Osiris heißt das. Das ist halt nicht so ein klassisches Tomb Raider, sondern halt ist in so einer isometrischen Ansicht. Und ja, muss dann halt so eher so Rätsel lösen zu zweit, und schon mal sind ein paar Gegner da, die ein bisschen härter sind. Das hat aber dann, also haben wir zu zweit komplett durchgespielt, das war echt super cool. Allerdings haben wir am meisten Spaß damit gehabt, uns gegenseitig kaputt zu machen. Also spätestens, wenn du nachher so schwerere Waffen wie einen Raketenwerfer hattest, dann konntest du auch den anderen halt mal beseitigen, ja.
So. Wie früher bei Half-Life hab ich auch mal einen Raketenwerfer genommen und nach dem Motto, besser sterben beide als nur ich. Bin dann mit dem Raketenwerfer auf den anderen losgegangen und meistens dann selbst mit in die Luft geflogen.
Ja, nur da hat man ja grundsätzlich gegeneinander gespielt. Hier spielen wir ja eigentlich miteinander, weswegen das halt schon noch ein bisschen bekloppter ist, da einen Raketenwerfer auszupacken. Aber ich habe also selten so viel geflucht, und aber das war ganz cool. Und dann habe ich noch eine Empfehlung. Das ist ein Spiel, da bin ich über Twitter drüber gestolpert. Mhm. Und zwar heißt das Spiel, ich habe es mir extra noch notiert, Flame in the Flood. Wo ist es denn? Hast du es mir hier verschoben? Nee, da ist es. Mhm. Genau, The Flame in the Flood heißt das.
Mhm.
Das ist ein Spiel, was auf Kickstarter gefundet wurde. Und, Moment. So, und jetzt für PC, Mac und Xbox One rausgekommen ist, ist so ein, ja, Rook-like heißen die Spiele. Also es ist so ein Spiel, wo es einfach nur darum geht, möglichst lange zu überleben. Man muss halt quasi Ressourcen sammeln, Essen sammeln, Wasser sammeln, um halt quasi nicht zu verhungern, nicht zu verdursten. Dann musst du halt eben Werkzeuge bauen, um halt eben dann andere Sachen wieder abbauen zu können und sowas. Also ein bisschen, also Don't Starve ist so ein Spiel, was man vielleicht kennt, was so in die Richtung geht. Oder halt eben diese ganz klassischen, früher eben diese Rook-Spiele, wo es halt eben auch, wo man einfach nur durch so einen Dungeon gelaufen ist und möglichst weit kommen musste. Aber warum ich das Spiel eigentlich gekauft hatte oder mich so, was ich halt so cool daran fand, und das habe ich noch nie gehabt so, dass es was gibt. Ich habe halt den Trailer gesehen, habe ich gedacht so, ey, Moment mal, die Stimme kennst du doch. Und es klang halt sehr nach dem Sänger einer Band, die ich früher sehr, sehr gerne gehört habe und auch heute noch höre, nur die gibt's halt schon etwas länger nicht mehr. Die Band heißt Hot Water Music, oder hieß Hot Water Music, und der Sänger heißt Chris irgendwas, verdammt, der bestens vorbereitet hier, wobei ich den Link hatte ich noch in meinem iTunes hier, auf jeden Fall der das ist halt der Sänger, der früher bei Hot Water Music gespielt hat, der macht jetzt so ein bisschen alternativen Country irgendwie, Chuck Rogan heißt er. Und das Coole ist halt, dass er den kompletten Soundtrack für dieses Spiel gemacht hat, und das gibt's auch als quasi als CD, also auch auf Apple Music und auf Spotify, oder man kann sich auch als CD auf iTunes kaufen oder vielleicht auch auf Amazon als CD kaufen bestimmt. Und das fand ich halt so ganz spannend, dass da so ein Sänger einen kompletten Soundtrack für ein Spiel gemacht hat. Hatte ich so halt noch nicht, also, und eben nicht nur so ein bisschen so, ja, so wie jetzt eben bei Zelda, so ein bisschen Atmo-Musik nur, sondern halt auch wirklich die Songs haben halt auch wirklich so das Motto des Spiels.
Okay.
Ja, das fand ich halt ganz abgefahren und hab mir das deswegen mal geklickt.
Was kostet das?
Das kostet auf der Xbox One ein 20.
Okay, das geht.
Wenn man in Deutschland lebt. Wenn man zum Beispiel in Argentinien lebt, dann kostet es nur 12.
Euro.
Euro, ja.
Sind das nicht Pesos?
Ja, aber das sind halt 1000 irgendwas Pesos oder so.
Umgerechnet.
Genau, umgerechnet. Auf der Kreditkartenabrechnung stehen nachher 12 Euro.
Ah ja.
Ja, nicht. Ich fliege ja mittlerweile manchmal kurzfristig mal eben schnell nach Argentinien oder nach Russland. kennst das ja, wie das ist mit dem Fernsehen in der Schweiz und
ja,
Einkaufen im Ausland, das funktioniert ja mittlerweile manchmal ganz gut. Genau, aber dieses Spiel sei halt eben noch die Spieleempfehlung, wenn man so Rook-like-Spiele mag, also wo es einfach nur darum geht, zu überleben. Ich habe ein Problem, weil ich werde halt keine Tiere töten in dem Spiel und bin mir nicht ganz sicher, ob ich dann wirklich weit komme. Ich habe halt mal so eine Hasenfalle gebaut und dann war der Hase aber noch lebend in meinem Inventar und dann stand dann halt der wird jetzt noch 2 Tage lang in meinem Inventar als lebender Hase überleben. Und ich konnte dann halt als Rezept hatte ich dann Hasen töten. Spiel ist komplett auf Englisch. Also irgendwie Kill Rabbit. Und habe ich mir gedacht, nee, ich töte den Hasen nicht und habe ihn wieder freigelassen stattdessen. Und hatte dann aber auch schon das Problem, dass ich nichts zu essen hatte.
Ja, doof. Kein Spiel für Vegetarier, würde ich sagen.
Ja, und dann wurde ich noch von so einem anderen Wildschwein angefallen. Dann habe ich mir irgendwie alle Knochen gebrochen und dann ja, war bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell von Welt zu Welt geeilt und hatte dann eben noch nicht die entsprechenden Sachen, die ich bräuchte.
Mhm. Ja, ich habe letztens, kann ich vielleicht gerade einwerfen, so wo du jetzt sagtest, nee, ich will in dem Spiel keine Tiere töten. Ne? Ich hatte so eine Dokumentation, ich glaube, auf entweder ZDF, ich glaube ZDF Info war es, gesehen, auch über Videospiele und dann auch über diese Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien oder so heißt die ja, glaube ich, heutzutage. Früher noch jugendgefährdende Schriften, weil es damals ja nur um Zeitschriften ging. Und die hatten dann auch bei einigen Spielen, die dann halt irgendwie immer auf den Index gesetzt wurden, halt so typische Kriegsspiele, ne? Haben die halt daran bemängelt, dass es ja keinen diplomatischen Lösungsweg für das Spiel gäbe und man zur Waffengewalt gezwungen wird und solche Begründungen werden dann halt genannt, warum dann die Spiele indiziert werden oder indiziert wurden. Kann man jetzt auch irgendwie ist schon, finde ich, so ein bisschen zum Schmunzeln, ne? Also ich meine, man programmiert halt ein Kriegsspiel, weil man Krieg spielen will und nicht, weil man da irgendwie nett miteinander reden will, sage ich jetzt mal.
Ja, wobei da, also um wirklich indiziert zu werden, muss es ja schon sehr krass sein, irgendwie mittlerweile.
Ja, da ging es halt auch um Spiele, die jetzt vor 20, 30 Jahren auf dem Index gelandet sind.
Da war es, weil da war ja die Grafik noch gar nicht so weit, dass man das so realistisch hätte zeigen können. Heute gilt halt eben, in dem Moment, wo das halt Menschen oder menschenähnliche Wesen sind und die halt eben entsprechend sehr deutlich da so, ja, dann gibt es halt eben, wenn das sehr brutal ist, wie die halt eben, wie du die bearbeiten kannst und zum Beispiel dann auch, wenn sie eben als Leiche noch liegen bleiben und du dann auch noch mit denen irgendwie weitermachen kannst und so, dann gibt's da wohl irgendwie Probleme. Wir sehen eben einige Spiele, wo du, weiß ich nicht, gegen ja, Zombies sind halt auch menschenähnlich, deswegen ist das manchmal auch schwierig. Aber wenn du jetzt eben da so gegen irgendwelche Bestien kämpfst oder sowas, dann kann das noch so brutal sein. Also weswegen ja Doom zum Beispiel rauskommt, weil du kämpfst halt gegen Dämonen oder irgendwelche Skelette oder sowas. Mhm. Und das ist ja super brutal. Wenn du mal so den Trailer siehst. Und das ist ja auch ab 18. Und es ist eh Schwachsinn, unser System mit irgendwas wird initiiert und so, weil ich meine, du hast halt vorne eine Altersempfehlung drauf, die halt irgendwie entweder keine 6 Jahre, 12 Jahre, 16 Jahre oder 18 Jahre ist. Und das heißt aber eigentlich nichts. Das ist halt, wenn man mal ehrlich ist, einfach nur, also es ist zwar diese USK-Freigabe, aber das heißt eben nicht, dass Eltern sich Strafe machen, wenn sie einem 12-Jährigen ein Spiel ab 18 geben oder sowas. Das heißt, es kann dir, also ich glaube, es darf dir keiner direkt verkaufen, aber es ist keine richtige Straftat, wenn du das jetzt jemandem gibst.
Okay.
Oder nur bei 18er spielen oder so. Also es ist irgendwie echt richtig blöd. Ich meine, da soll man einfach das nicht so. Du kannst es halt eh nicht verhindern. Du kannst es auch mit einer Indizierung nicht verhindern und es ist halt irgendwie blöd. Also so dieser, dass man vielleicht diese Regelungen da ein bisschen strammer zürren würde oder sowas und auch einfach mal Eltern, also meine Freundin hat das zum Beispiel auch regelmäßig, dass da Kinder irgendwie erzählen, sie haben das und das am Wochenende wieder gespielt und dann fragt sie mich, was ist denn das für ein Spiel? Und dann sage ich, ach ja, ja, also ich glaube 18, ne? Und es hat halt dann so ein Neunjähriger das ganze Wochenende gespielt. Ja. Ja, und dass es da vielleicht mal eher Möglichkeiten gibt, die Eltern da mal in die Pflicht zu nehmen und halt auch mal Strafen auf sowas zu setzen, aber das gibt's halt nicht. Und stattdessen nimmt man dann halt eben den mündigen Bürger irgendwie die Möglichkeit, so ein Spiel zu spielen. Weil ich meine, ich mit meinen knapp über 20 Jahren weiß dann doch, was gut für mich ist und was nicht.
Klar, durch die Indizierung ist es halt komplett weg, ne? Also.
Ja, dann ist es ja auch noch nicht mal verboten, sondern darf es halt nur nicht.
Darf nicht offen verkauft.
Genau. Werden, ne? Das heißt eben, meistens kriegst du es sogar im normalen Laden, also Mediamarkt vielleicht jetzt nicht, aber in einem kleinen, also selbst im GameStop kannst du halt eben teilweise solche Spiele kaufen. Musst halt einfach nur fragen, entweder haben sie es da, oder unter der Theke halt. Aber, und jetzt kommt nämlich das Problem, ist zum Glück mit der Xbox One jetzt ein bisschen leichter geworden. Mittlerweile hast du halt bei einem Spiel, was du kaufst, zum Beispiel so einen kostenlosen DLC dabei. Oder es gibt dann halt eben später irgendwelche DLCs zu dem Spiel. Und bei diesen Spielekonsolen war es halt lange Zeit so, du hast halt keine Chance gehabt, das irgendwie runterzuladen, wenn du Deutscher warst. Das heißt, du hast dann diese Peggy-Version aus Österreich zum Beispiel. Da ist dann halt ein Code dabei und den Code konntest du halt nicht einlösen, weil er halt gesagt hat, nee, du bist Deutscher, geh weg, das Spiel gibt's hier nicht.
Ah, okay.
Und das kannst du mittlerweile eben zum Glück ganz leicht lösen, indem du einfach deine Konsole, geht halt bei der Xbox One relativ einfach. Du kannst die Konsole auf jede Region einstellen.
Okay.
Und dann kannst du alles runterladen, solange es nicht verboten ist. Also wenn es jetzt irgendwas mit NS-Symbolen ist oder sowas, dann gibt's da noch mal andere Probleme. Aber du brauchst halt kein VPN, wenn du nur Spiele laden willst damit.
Na, das ist natürlich nicht schlecht.
Und für eben so andere Sachen kann sein, dass du dann Probleme kriegst, wenn du kein VPN hast. Ne, und solange du jetzt nicht im ausländischen Store was kaufen möchtest, wenn du im ausländischen Store was kaufen möchtest, dann brauchst du, ja, da musst du halt in dem Land sein. Dann musst du in das Land reisen.
Urlaub machen.
Da musst du da Urlaub machen im Hotel und dann einfach da die Sachen dann kaufen. Das funktioniert auch dann entsprechend gut. Weswegen sich eben meine, weil schon mal ist ja so, man ist dann in so einem Hotel und irgendwie denkt aber der Computer immer noch, du bist in Deutschland. Ist ja verrückt, ne? Bist halt in Argentinien im Hotel und willst dann da und dann sagt er, nee, du bist ja gar nicht in Argentinien. Und da ist natürlich toll, dass es so mit diesem Lifetime, dieser Lifetime-Lizenz für unser Pure VPN, das hat dann immer geholfen. Dann hat das System dann gemerkt, dass ich jetzt gerade wirklich in Österreich oder Argentinien oder sonst wo bin.
Ja, noch funktioniert das meistens, ne? Aber ich habe gehört, bei Netflix funktioniert das jetzt zum Beispiel nicht mehr.
Genau. Ja, Netflix hat es ja auch nicht freiwillig selber gemacht. Ich meine, die wurden halt von Hollywood einfach dazu gezwungen, ne?
Ja, das stimmt schon.
Aber hast schon recht, ist natürlich ätzend, dass es mittlerweile scheinbar Methoden gibt, eben VPN zu erkennen und dann auch komplett rauszuschmeißen irgendwie.
Ja, sie machen es ja hauptsächlich wohl über die Antwortzeiten, die ja meistens im Millisekundenbereich sind und da kann man halt Unterschiede feststellen, ob jetzt die US-IP aus den USA kommt und sich mit Netflix USA verbinden will oder ob die US-IP vielleicht ja aus Argentinien oder aus Russland kommt.
Wobei, dann müsste ja eigentlich, auch wenn du jetzt einen Proxy-Server hättest, müsste es ja wiederum funktionieren.
Ja, ich glaube, ich habe auch gelesen, Smart DNS oder sowas, das ist zum Beispiel, glaube ich, noch nicht davon betroffen, von dieser Erkennung. Proxy vielleicht auch nicht, aber zumindest diese klassischen VPNs werden da wohl erkannt.
Was also, isst du da?
Nüsse.
Oh, lecker.
Wie immer. Geröstete Nüsse ohne Salz.
Mhm. Ja, das ist nicht ganz so lecker.
Ach doch, eigentlich schmecken die ganz gut.
Wir waren gestern essen, der Tisch war noch nicht fertig, dann haben wir da an der Bar gesessen noch und da gab es Pistazien, habe ich ewig nicht mehr gegessen. Mhm. Super lecker.
Auch sehr lecker. Mhm. Ja. Vor allen Dingen auch diese Fummelarbeit dann die ganze
Zeit. Ja, genau.
Da kannst du auch nicht wieder aufhören.
Ja. Und das war gut.
Aber nochmal ganz kurz, diese Doku, habe ich gesehen, gibt es auf YouTube. Die heißt Videospiele Revolution einer Generation. Die war auf jeden Fall ganz interessant. Und es gibt noch eine andere, die heißt Killerspiele, der Streit beginnt. Die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht nochmal gefunden. Aber kann mir vorstellen, dass die auch noch in der Mediathek gibt oder auf YouTube oder sonst wo. Muss man mal einfach mal gucken. Also ich muss sagen, ich habe jetzt durch die Elternzeit habe ich ja zwischendurch auch immer viel Zeit und habe mir da jetzt auch mit dem Online-Videorekorder von Teleboy schon das eine oder andere von ZDF Info mal aufgenommen, so an Dokus. Und die sind schon immer recht interessant auch. Also gibt es doch schon einiges. Auch von auf Arte lief letztens sowas, der digitale Patient oder ich weiß, wer du bist, auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft. Da ging es halt auch hier so um Google Glass und Vernetztheit und all sowas. Also wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man sich halt auch anstatt einer Serie mal vielleicht so ein paar Dokus angucken, die durchaus auch interessant sind. Mhm. Also ZDF Info, ne, sonst schimpft man ja immer so über die Öffentlich-Rechtlichen, die kassieren halt immer GEZ-Gebühren und so und eigentlich machen sie doch nichts damit vernünftig. Aber da gibt es schon ein paar gute Dokus
auch. Auch Arte kann man halt, ich meine, das ist ja auch öffentlich-rechtlich, ne?
Ja.
Also das ist halt ganz ehrlich, das Einzige, was man noch als Qualitätsfernsehen heutzutage bezeichnen kann, ist halt so eben gerade so ZDF Info, ZDF Neo, Arte oder auch die Dritten, was die halt teilweise für Reportagen haben. Ne? Also, ja.
Guckt halt keiner so unbedingt. Ne?
Ja, und also, das ist halt das Schlimme, ne? Weil im Endeffekt, ich meine, GEZ-Gebühren kann man ja drüber schimpfen, wie man will, dass man vielleicht sagt, ja, ich gucke das ja nicht. Aber die Leute, die es halt eben vielleicht mal ganz, denen es ganz gut tun würde, das mal zu gucken, ich meine, für die bezahlt es halt mit, aber die gucken es dann eben nicht. Ja. Und die gucken halt weiterhin ihren Quatsch auf ProSieben und RTL.
RTL 2.
Oder RTL 2, genau, das ist ja dann nochmal die Krönung des Ganzen. Nee, aber also habe ich mich früher auch immer drüber lustig gemacht, weil meine Freundin immer ganz gerne irgendwie hier so am Dritten was guckt. Ich immer, na, guckst du wieder dein Rentner-TV, aber ja, gerade so irgendwelche Dokus oder sowas, das ist wirklich fantastisch teilweise, was da kommt.
Ja, und wenn man halt den Vorteil hat, ne, in der Mediathek sind die Sachen ja oft nur 7 Tage, was halt auch sehr schade ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe es letztens irgendwo gehört oder gelesen, dass sie zumindest jetzt irgendwie versuchen wollen, das auf 30 Tage auszuweiten. Immerhin, ne? Aber noch schöner wäre ja wirklich auch dann so eine Aufnahmefunktion, wie man sie auch bei verschiedenen TV-Streaming-Diensten dann hat. Oder Online-Videorekorder oder wie sich das Zeug dann alles nennt. Wo man es halt so lange speichern kann, bis man sich
das. Ja, aber ich meine, sie können den Scheiß doch einfach auf Dauer verfügbar machen. Das ist halt lächerlich.
Ja, können sie, aber da sprechen halt irgendwelche lizenzrechtlichen Dinge, was auch immer da. Du weißt ja, wie das in Deutschland ist, oder man weiß es halt auch nicht, weil es halt total kompliziert ist und deswegen sind solche.
Okay, dann ich streiche, sie sollten es einfach immer in der Mediathek lassen und fertig.
Ja, schön wär's. Also, ne, eigentlich müsste das so ein lebenslanges Archiv werden.
Ja, genau, weil im Endeffekt, ich meine, wir haben dafür bezahlt und dann sollen sie halt einfach hergehen und zum Beispiel keine GEMA-Musik verwenden da drin.
Ja.
Ist sowieso eine gute Idee. Und schon haben sie doch wahrscheinlich diese Probleme irgendwie von der Seite her zumindest schon mal nicht.
Ja, zu wünschen wäre.
Wenn dann gibt es halt noch dann wieder die Privaten, die dann da wieder klagen, die dann wieder sagen, hier, ist ja hier Zweitverwertung, das geht ja nicht.
Ja, das ist halt alles total einfach veraltet, diese ganzen rechtlichen Geschichten.
Ja.
Das muss einfach mal auf die neue Welt übertragen werden. Aber wir haben ja auch erst 2016, oder wie war das?
Genau, wo wir gerade von der neuen Welt sprechen, da können wir ja noch mal kurz uns mal so eine letzte 5 Minuten oder sowas noch mal über die schöne Welt in der Schweiz unterhalten. Wie toll doch das Fernsehen da funktioniert.
Oh ja. Teleboy macht's möglich.
Also Teleboy ist wirklich, so will man das eigentlich haben, ne?
Ja, ich bin immer noch nach wie vor davon begeistert und jetzt seitdem hier seitdem ich noch einfacher in die Schweiz reisen kann als vorher. Wie war das? Raspberry Pi, VPN und dann Routing in der Fritzbox, so ungefähr. Für gewisse IP-Ranges.
Genau.
Und dann kann man selektiv Urlaub in anderen Ländern machen. Und kann die App quasi nutzen, als wenn sie für den deutschen App Store gemacht wäre. Und das ist einfach. Also auf meinem Apple TV 4 im Wohnzimmer, ich gucke jetzt nur noch darüber Fernsehen. Also mein Receiver, den ich hier noch stehen habe, den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und bei meinem Apple TV 3, den ich jetzt seit kurzem im Schlafzimmer habe mit meinem Monitor, da nutze ich dann einfach AirPlay vom iPad und kann darauf auch Fernsehen gucken. Oder ich gucke direkt auf dem iPad.
Also ich nutze halt Teleboy halt primär für Aufnahmen wirklich, weil ich das Live-Fernsehgucken damit noch ein bisschen umständlich finde, weil einfach die Bedienung der App auf dem Apple TV echt scheiße ist.
Ja, sie hakt manchmal. Also haken in dem Sinne, dass es nicht immer hundertprozentig mit dem Zapping funktioniert. Ne? Der versucht dann manchmal bei mir trotzdem zu spulen, obwohl Vor- oder Zurückspulen eigentlich durch Drücken passiert. Also da ist die Bedienung irgendwie nicht hundertprozentig. Das habe ich zumindest festgestellt. Wenn es funktioniert, ist es eigentlich super. Da funktioniert eigentlich auch der Kanalwechsel relativ schnell. Also du hast dann immer so 1-2 Sekunden, wo noch das Bild in schlechterer Qualität ist, aber dann ist es halt sofort, ja, in den meisten Fällen halt in HD, weil es HD-Sender sind.
Aber ich habe gerade eine... Kannst du mal kurz gerade pingen, ob das noch funktioniert bei dir?
Pingen?
Ja, nun auf die Teleboy-Seite. Oder die Seite mal aufrufen. Ich habe hier gerade einen ganz fürchterlichen Verdacht.
Du meinst, die hören gerade unseren Podcast?
Das nicht, weil sie den auch nicht hören können, weil wir keinen Livestream haben. Aber so. Irgendwie funktioniert es gerade nicht.
Ja, ich kann ja mal hier Live-TV... Oh, mal hier. Doch, also bei mir, ich kann hier gucken.
Okay. Dann ist es bei mir vielleicht irgendwas mit Shoroball oder sowas.
Ja, ich sag mal, diese Dienste auf dem Raspberry Pi funktionieren relativ zuverlässig. Hin und wieder muss ich mal das VPN neu starten, weil ich da das Gefühl habe, je länger das läuft, desto schmaler wird die Bandbreite irgendwie. Und dann einmal neu verbinden, dann läuft's wieder. Kann natürlich auch sein, ich glaube, die nutzen ja so eine Art Load Balancer und du wirst halt mit irgendeinem Server verbunden, der gerade weniger Last hat und der hat dann zum Verbindungszeitpunkt weniger Last und irgendwann hat er halt vielleicht viel Last, wenn du immer noch drauf bist. Also, oder mehr Last, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann wieder neu verbinden, dann funktioniert es halt wieder. Da finde ich auch ganz gut diese App, die du ja scheinbar schon seit Jahren benutzt. Gibt es halt auf dem iPad. Die nennt sich Server Auditor in einem Wort. Und damit kannst du halt ein Terminal zu allen möglichen Systemen, die halt irgendwie terminalfähig sind, aufbauen. Und hast dann auch eine Tastatur nochmal mit speziellen Tasten, die du sonst auf der normalen iPad-Standard Tastatur ja nicht hast, also hier Escape, Control, Alt und sowas und Pfeiltasten. Und damit kannst du halt mal eben schnell auf die Konsole gehen, den Dienst neu starten und gut ist. Also diese App, Server Auditor, die ist echt gut. Und
genau, ist auch for free, ne? Es gibt genau. So ein In-App-Modell irgendwie, also so Premium-Features, ich glaube SFTP und sowas geht dann.
Ja, so ein paar Features, SFTP, mehrere Tabs, irgendwelche mit Touch-ID noch.
Ja, genau. Also ich hatte mir auch von Panic das mal gekauft sogar und nutze aber die von Panic eigentlich gar nicht, sondern benutze halt nur Server Auditor auch. Vor allem sogar auf dem iPhone irgendwie, du machst halt ein VPN nach Hause auf Und dann mal eben schnell auf so ein, auf eine Unix-Shell und da irgendwas machen, das ist echt fantastisch.
Ja, das ist echt super.
Also ja, mir scheint gerade einfach PureVPN komplett ein Problem zu haben.
Okay.
Also Entwarnung. Da
muss man halt immer rechnen, ne? Das da.
Ja, und genau, das ist wieder dann eben der berühmt-berüchtigte WAF.
Ja.
Weswegen es halt damit nicht funktioniert. Aber wir haben es schon einmal gehabt, dass einfach irgendeine Aufnahme nicht geklappt hatte. In den herkömmlichen Hardware-Lösungen hier. Und dann konnte ich natürlich punkten, dass ich dann gesagt habe, ja, kein Problem. Ist ja noch nicht 7 Tage alt. Hier, bitteschön.
Nochmal schnell aus dem Replay geholt.
Genau, oder halt eben auch Sachen, dass ich die einfach grundsätzlich, also wirklich so Filme, und da muss man auch eben so auf Arte, kommen halt echt auch gute Filme teilweise sogar. Und das sind dann so Sachen, klar, könnte man die auch irgendwo vielleicht anders finden, aber würdest du zum Beispiel Gremlins 1 und 2 mal irgendwie gucken? Von alleine jetzt? Nee.
Wahrscheinlich eher nicht, weil die Filme sind ja ewig alt, ne? So
genau.
Kommt man ja nicht mehr drauf, sich die mal anzugucken.
Genau, denn haben die ja auch auf der Teleboy-Seite halt eben so eine kuratierte Liste mit, was kommt heute Gutes, was kommt morgen Gutes. Und du kannst es halt eben auch in die Vergangenheit gucken, was kam jetzt in den, was kam gestern Gutes, was kam vorgestern Gutes.
Auch von der App übrigens.
Auch von der App aus, genau. Und dann einfach mal die Sachen in deinen Online-Rekorder schmeißen. Das ist echt, genau. Das ist fantastisch.
Heute kommt zum Beispiel Teuflisch auf ProSieben oder eher was für Kinder jetzt, Bibi Blocksberg. Auf BRHD. Ne?
Ja, das sind so Sender, da würdest du halt sonst nicht mal versehentlich draufschalten irgendwie, und dann klickst du erstmal eben schnell an, dass es halt in deiner in deinem Videorekorder landet. Oder und du kannst die Sachen sogar runterladen da, ne? Das ist ja auch genau. Krass. Also du kannst die als MP4-Datei in HD runterladen.
Ja, und dann hast du es ja sowieso dauerhaft. Genau, Gremlins kommt zum Beispiel heute auf Arte.
Genau, 20:15. Habe ich mir halt einprogrammiert.
Ja, nicht schlecht. Und vor allen Dingen, du hast ja da diese Aufnahmen, du kannst ja erstmal 300 Stunden aufnehmen, was ja auch schon recht viel ist. Ne? Klar, das wird sich mit der Zeit füllen, aber du kannst die Dinger dann, entweder wenn du sie dann wirklich dauerhaft noch haben willst, kannst du dir, wie du ja schon sagtest, runterladen, oder sie werden dann halt immer, die ältesten Sachen werden irgendwann überschrieben, wenn kein Stundenkontingent mehr da sein sollte. Ja, und ne, das Ding, ich habe ja jetzt mir auch dieses Jahresabo davon geholt, ne? Hoffen wir mal, dass es halt dauerhaft funktioniert. und kostet jetzt, ich glaube, 68 Euro, ne? Und das sind halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, 5,67 € im Monat oder so. Und dafür kriegst du ja bei deinem TV-Anbieter gerade mal dann auch. So viel zahlst du da ja auch, um private HD-Sender gucken zu können oder so.
Genau, das ist ja eben das Verrückte, ne? Dass
oder,
du ja
oder selbst wenn du über Satellit guckst und diese HD-Plus-Karte dir holen willst, die kostete vorher 50 Euro im Jahr, jetzt glaube ich mittlerweile auch 60. Ne? Also, und da hast du halt noch einiges mehr an Service. An Features, sage ich mal besser. Ja. Von daher, also ich hatte das ja schon vorher genutzt, dann hatte ich die PureVPN-App auf meinem iPad und habe dann die Teleboy-App gestartet und so, und ne, das ging dann halt noch nicht mit dem Apple TV, und seitdem das jetzt über den Raspberry Pi einfach läuft, ist es einfach problemlos zu nutzen hier. Also ist schon echt praktisch. Und die Apple TV-App, die war ja am Anfang auch eher grottig, ne? Also du konntest gerade mal nur die Streams gucken und nichts mit Aufnahmen und allem drum und dran. Und die haben sie mittlerweile halt auch, ja, ich würde mal sagen, der iPad-iPhone-App nahezu angeglichen. Das Einzige, was ich noch auch noch nicht, oder neben der Bedienung, die nicht immer hundertprozentig funktioniert, also mit dem Zappen und so, bin ich auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit deren, ja, mit deren Programm oder EPG oder wie man es auch nennen will, weil wenn du da drin navigierst, springt der manchmal auch von den Zeiten einfach hin und her, und man sieht nicht so richtig eindeutig, wie viel Uhr haben wir denn jetzt gerade. Klar, ne, kannst natürlich auf die Uhr gucken, aber so ein einfacher Strich da gezogen zur aktuellen Uhrzeit ist jetzt wahrscheinlich auch kein Problem, das mal da einzufügen. Und irgendwie das mit dem Navigieren noch ein bisschen zu vereinfachen. Ansonsten, ja, du hast halt quasi auch eine komplette Programmzeitschrift da drin, ne? Und wie du sagtest, auch diese TV-Tipps, die halt super sind, weil du guckst ja auch nicht für 50 Sender, was kommt da jetzt wo, was ich mir mal angucken könnte, ne?
Ja, und man hat auch heute halt eben keine Fernsehzeitschrift mehr. Früher hat man ja dann noch wirklich auch in der Fernsehzeitschrift geguckt.
Ja.
Aber das ist ja heute nicht mehr. Heute ist halt eben, ne? Ja. Guckst halt. Jetzt bläst hier gerade mein schöner Odroid, weil ich den neu gestartet habe.
Ja, guck, ich höre das. Ich dachte schon, da saugt wieder jemand Staub.
Nee, das ist schon passiert.
Okay.
So, jetzt ist er wieder ruhig.
Ja, Teleboy.
So, jetzt tut's auch wieder bei mir nach einem Neustart. Reboot tut gut.
Es wäre ja echt schön, wenn es so einen Service wirklich mal in der Form auch in Deutschland gäbe. Es gibt ja da Satu und Margin.
Ja, aber die haben ja zum Beispiel, das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, wie kann das bitte sein, dass hier in der Schweiz ProSieben und Co. da überhaupt kein Problem mit haben, dass man da Timeshift machen kann und sowas. Und du halt hier in der Satu-App teilweise eben Sachen nicht wieder von Anfang angucken darfst.
Ja, das verstehe ich halt auch nicht so wirklich.
Oder dass du jederzeit mal Pause machen kannst oder sowas. Also das ist halt, und das regt mich ja am meisten auf. Ich meine, ich zahle halt auch 5 Euro für das HD-Abo irgendwie bei Unity Media. Und dann wollte ich was aufnehmen. Und das hat mir erstmal nichts gesagt. Und dann kam ich nach Hause, Edge, nichts aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann halt rausgekriegt, okay, ProSieben unterbindet das Aufnahme, also verbietet quasi das aufzunehmen. Wenn du diese HD-Karte da drin hast. Und da sage ich mir echt, Moment mal, ich kann es in SD, kann ich es aufnehmen und ich bezahle jetzt extra was dafür, dass ich es in HD sehen kann und da darf ich es dann aber nicht aufnehmen. Also wie verrückt ist das denn bitte, ja?
Ja, ist halt alles totaler Quatsch.
Ja. Also. Ich meine, generell ist halt eben so Fernsehen, ich meine, man bezahlt halt nichts dafür und muss der dafür halt die scheiß Werbung angucken irgendwie. Und es gibt ja auch, ProSieben und RTL haben ja, glaube ich, auch so eigene Abo-Modelle, wo du es dann per App irgendwie gucken kannst. Genau. Aber das will man ja irgendwie auch nicht, aber.
Nee, du willst ja alles in einer App haben, wie du auch dein gesamtes Fernsehen in einem Receiver hast, oder?
Ja, genau.
Im Fernsehen integriert oder wie auch immer und nicht da für jeden Sender eine andere App starten. Was, das ist ja auch so, ne? Du hast die, auf dem Apple TV hast du ja auch. ARD, die kriegen es ja irgendwie nicht hin mit der Mediathek, aber ZDF und Arte und hier BR habe ich jetzt gesehen und dann gibt es noch ein paar andere Sender. Und, aber du willst ja nicht für jeden Sender wirklich da eine eigene App drauf haben. Das ist halt totaler Quatsch.
Ja.
Ja, aber andere Länder, andere Gesetze oder ne, ich weiß auch nicht. Scheint sich irgendwie hier bei uns relativ schwierig zu gestalten.
Immerhin haben wir jetzt ja mittlerweile Netflix, auch das ist ja schon, ich meine, das gab es ja lange Zeit auch nicht, ne?
Ja, klar.
Also in was für einer Zeit wir noch groß geworden sind, ne?
Ja.
Mensch, du hast trotzdem was aus uns geworden ist, das ist ja.
Mit Videokassetten.
Ja, stimmt.
Bin ich noch groß geworden. Ja. Ja, aber wir haben jetzt Netflix und da kann man dann zum Beispiel auch sowas gucken wie Weeds, kleine Deals unter Nachbarn.
Lustig.
Ja.
Das hat meine Freundin irgendwie für sich mal entdeckt, dass sie Urlaub hatte. Lehrerin, die hat ja relativ viel Urlaub. Die hat dann die kompletten Staffeln hintereinander weggeschaut gehabt.
Ach so, ich hatte irgendwie verstanden, sie hat keine davon geguckt.
Doch. Also sie hat die komplett geguckt.
Ah, okay. Ja, es sind immerhin 8 Staffeln und die haben auch jeweils so 10-12 Folgen. Das ist irgendwie von Staffel zu Staffel wieder ein bisschen unterschiedlich. Ja, wir sind jetzt mittlerweile beim Ende der 4. Staffel. 102 Folgen in 8 Staffeln. Die gehen alle ungefähr eine halbe Stunde. Manche gehen ein bisschen weniger, 24 bis 28 Minuten so. Variiert halt auch immer ein bisschen. Ja, und das ist irgendwie so generell gesagt, so ein bisschen Drama, bisschen Comedy. Ist halt so typisch US-amerikanisch. Und da geht's halt um eine Mutter von 2 Kindern. Der Vater ist gestorben. der verschollene Onkel kommt irgendwie wieder zurück, der wohl früher auch schon mal kriminell war und so. Und die Mutter fängt dann halt irgendwie an, Marihuana zu verkaufen und kommt dann halt immer weiter so in dieses ganze Metier rein. Und ja, passieren alle möglichen Dinge dann während dieser Staffeln. Wie gesagt, immer auch so ein bisschen auf lustig gemacht, aber auch so ein bisschen dramatisch, ne? Irgendwann brennt halt deren, also spielt in so einem fiktiven Dorf in Kalifornien in den USA und irgendwann entsteht dann da mal ein Großbrand, ja, weil da jemand versucht mit Feuer gewisse kriminelle Probleme zu lösen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ja, passiert halt alles Mögliche und irgendwie werden auch alle möglichen Leute da in diesem kleinen Dorf mit in diese Geschäfte einbezogen oder sind selber Kunden und so. Also ist jetzt nichts irgendwie, was spannend ist oder so, aber es ist einfach so nette Unterhaltung, sag ich mal, für zwischendurch. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile bei der vierten Staffel und macht Spaß, das zu gucken. Ist halt auch immer sehr kurzweilig, weil es nur so 25 bis 30 Minuten pro Folge geht. Und da kann man sich dann auch mal zwei, drei hintereinander angucken. Leichte Kost, würde ich mal sagen. Und ist jetzt auch mal die erste Serie, wo ich gesagt habe, nee, komm, wir gucken die jetzt mal im Originalton. Ich habe sonst meistens die Sendungen ja immer alle in Deutsch mehr angeguckt und dachte mir jetzt so, ach komm, guckst du dir im Originalton an, hab noch dann immer den deutschen Untertitel, weil so manchmal, gerade so auch in diesen kriminellen Sprachen.
Ich wollte gerade sagen, weil da bist du so im Thema, dass du das jetzt mal ausnahmsweise in OV gucken konntest, ja?
Ja, ja, genau, da kenne ich mich ja bestens aus. Ja. Nee, nicht. Aber ist ja auch alles kein Problem. Bei Netflix, die sind ja sehr gut, auch was die Untertitel angeht.
Ich habe bei mir irgendwie ein Problem, dass bei mir immer standardmäßig Untertitel an sind auf dem Apple TV. Ich kriege das nicht aus. Ich muss es jedes Mal manuell ausmachen wieder.
Auf dem Vierer. Okay, ich habe sie ja jetzt irgendwie immer angestellt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da irgendwie eine Option gibt. Ich weiß, dass bei der Netflix-App auf dem Apple TV 3, da gibt es auch eine Option, das dauerhaft ein- oder auszuschalten. Müsste es eigentlich auch auf dem Vierer geben, ne? Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
Ja, sollte man denken, aber ich habe es halt auch irgendwie nicht gefunden.
Oder ist noch ein Bug, dass sich das Apple TV das irgendwie nicht merkt? Ich weiß es nicht.
Es nervt auf jeden Fall, aber gut.
Ja, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, die Serie ist quasi durch. Die wurde von 2005 bis 2012 gedreht.
Sieht man wieder an den Mobiltelefonen, die sie verwenden, ne?
Ja, genau. Ja, ja, das stimmt. Noch hier so die alten Klapphandys von Motorola oder so. Ist auch immer durchaus interessant dann. Ja, die lief auch auf Pro7. Also wer sie damals da schon gesehen hat. Ja, aber sie... Auf Netflix sind alle Staffeln auf jeden Fall verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Diensten aussieht. Jo, cool. Das ist so das Hauptding. Und dann muss ich demnächst jetzt noch zwei andere Sachen gucken. Meine Lieblingsserie, die ich immer noch gucke, House of Cards. Nein, Spaß. Inzwischen habe ich sie auch durch. Aber da hat jetzt die vierte Staffel ist jetzt losgegangen. Ich glaube, es gibt jetzt zwei Folgen. Wieder in Deutschland leider, aufgrund der Rechtevergabe, exklusiv bei Sky. Kann man also noch nicht auf Netflix gucken, obwohl es ja eine Netflix-Produktion ist. Das ist ja irgendwie.
Das ist wirklich verrückt, ne? Also.
Ja, aber Netflix hat sie halt damals an Sky verkauft, als es Netflix in Deutschland noch nicht gab. Mhm. Und dadurch hat Sky halt jetzt das exklusive Recht Erstausstrahlung und wahrscheinlich, wenn alle ausgestrahlt wurden, nach irgendeiner gewissen Zeit, wird es dann auch auf Netflix zu sehen sein. Also bleibt einem nur, das auf Sky live zu gucken oder halt dann über Sky Go oder keine Ahnung, wie die anderen Dienste da von Sky noch heißen, dann auf Abruf. Und da, ja, genau, Da ist jetzt die vierte Staffel gestartet. Da ist wieder klassischerweise jetzt so eine Folge pro Woche. Muss ich mir auch noch überlegen, ob ich jetzt warte, bis die alle durch sind oder ob ich mir jetzt wirklich pro Woche dann eine angucke. Ist vielleicht dann auch mal wieder...
Aber ist ja nicht, wenn du... Also du guckst es dann jetzt auf Sky im Moment, ja?
Ich hab's noch nicht angefangen.
Okay, also, aber weil... Ich glaube, da ist doch das Problem, dass die auch nicht ewig auf Sky bleiben irgendwie. Also fliegen die nicht aus Sky Go irgendwann wieder raus oder so? Ist es doch auch so ein bisschen...
Das weiß ich auch nicht genau. Aber die ersten drei Staffeln, die waren da auch die ganze Zeit über, als ich die geguckt habe, waren die da auch verfügbar.
Okay.
Und jetzt mittlerweile ja auch auf Netflix. Ja, also... Ja, muss ich noch schauen. Bisher habe ich es noch nicht geguckt, ob ich es jetzt anfange und dann wöchentlich eine Folge gucke. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Erstmal Weeds noch ein paar Staffeln. und dann gibt es jetzt seit Mitte Februar auch die zweite Staffel von Better Call Saul, die jetzt gestartet ist.
Ja, gucke ich auch gerade.
Habe ich auch noch nicht angefangen.
Hast du die erste denn geschaut?
Die erste habe ich mir angeguckt.
Okay. Ja.
Die erste Staffel, genau. Die hatte ich aber dann, da war sie schon fast ein Jahr alt. Ich glaube jetzt im Dezember oder so habe ich die geguckt oder im Januar. Und die kam ja schon vor einem Jahr im Februar. Und dann haben wir die halt am Stück geguckt. Ja. Ja, ich meine, vielleicht sollte man auch mal wieder so einmal pro Woche eine Folge gucken. Es hat ja immer so Vor- und Nachteile, ne? Wenn die Staffeln schon alle da sind, kannst du so am Stück weggucken. Aber ja, der Vorteil ist halt, du kannst nach jedem Cliffhanger gleich weitergucken. Auf der anderen Seite, wenn du so einmal pro Woche nur gucken kannst, dann ist es vielleicht auch wieder ein bisschen spannender und man nimmt so ein bisschen mehr davon mit. Als wenn man das halt so in einem wegguckt.
Ja, mich nervt es dann gerade, dass dann irgendwie aus ist und du dann denkst, oh Mann, wie geht's weiter?
Ja, genau. Ich meine, man würde sie so oder so gucken. Ne? Sonst würde man sagen, okay, ne, dann bleibst du auf jeden Fall dran, weil es halt so spannend ist. Aber ne, du weißt ja, du willst sie gucken.
Mhm.
Dann ist es halt blöd, da so lange warten zu müssen.
Ja, und wir gucken, also ich gucke halt Better Call Saul gerade und The Walking Dead ist ja auch wieder weitergegangen.
Sechs Staffel, glaube ich, jetzt, ne?
Ja, die haben ja zur Hälfte quasi mal eine Pause gemacht zu der Staffel und jetzt kommt quasi die zweite Hälfte.
Ja, da hatte ich jetzt die letzten zwei Wochen oder so. Immer, wenn ich Sky Go irgendwie mir was angucken wollte, kam jedes Mal vorher immer die Zwangswerbung, hier Walking Dead jetzt auf Sky und bla. Sehr nervig auf Dauer.
Ja.
Weil es halt jedes Mal immer diese Werbung war. Also.
Generell versteht man nicht, dass man in einem Bezahldienst Werbung gucken muss, ne?
Ja, das sowieso auch. Das habe ich gestern auch wieder beim Fußballspiel gesehen. Zwischendurch immer mal wieder gibt es dann bei Sky diese Randeinblendung so unten ein bisschen und links an der Seite und dann wird das Bild so minimal verkleinert und dann ja kam irgendwie für einen Wettdienst und für ein Hotel und keine Ahnung, für Chips und so kam dann zwischendurch da immer so Werbung. Und frage ich mich, warum bezahle ich dafür nochmal?
Ja.
Ja. Ja, und auch hier, ich meine, klar, YouTube will halt irgendwie Geld damit machen, dafür schalten sie dann, oder die YouTube, die Videos in YouTube einstellen, die können ja irgendwie wählen, wollen sie davor Werbung zeigen oder nicht, ne? Und kriegen natürlich Geld dafür, klar. Und so macht's Sky zum Beispiel bei ihren Diensten auch. Ja, das ist dann halt so. Also Videos kann man mal, ich wüsste auch nicht, gibt es sowas so Adblocker vor Video oder so?
Also ich meine, dass einige Adblocker halt zum Beispiel bei YouTube und sowas auch ein paar Werbungen weggeblockt kriegen oder bei Twitch oder so.
Okay.
Da ist natürlich immer nochmal der besonders üble Beigeschmack, dass du ja genau dem schadest, den du eigentlich unterstützen solltest, weil du es gerade guckst irgendwie.
Ja, das stimmt.
Also so ein bisschen.
Ja, eigentlich ja auch bei den Seiten, die Werbung haben.
Ja, klar. Also die bessere Variante wäre halt eben, die nicht mehr zu besuchen. Oder halt eben dann bewusst diese Ausnahmen eben zu machen, dass man sagt, komm hier, die Seite ist halt mit Werbung okay.
Ja, dezente Werbung ist ja auch okay, und, aber wenn die Seiten überflutet sind, ne, und mehr Werbung als Inhalt.
Ja, was ich halt das Schlimme finde, und da bin ich dann auch irgendwie raus, und deswegen blocke ich halt bei mir trotzdem alles und sag halt, naja, habt ihr Pech gehabt. Weil dadurch, dass die halt eben alle ihre Google Analytics einbauen und so. Also es geht ja nicht nur darum, Werbung wegzuklicken oder wegzublocken, sondern auch um das Tracking. Weil ich finde halt eben nichts schlimmer, als auf irgendeiner ganz anderen Seite dann plötzlich eine Werbung für ein Produkt zu sehen, was ich mir 5 Seiten vorher angeschaut habe.
Ja.
Und das nervt mich halt wirklich massiv, wo ich mir dann auch sage, toll, diese Information, dass ich gerade mir das angeguckt habe, muss jetzt ja irgendeiner wissen. Sonst könnte er mir jetzt ja hier nicht auf der anderen Seite das plötzlich so anzeigen. Und da ist natürlich wieder Google eben die treibende Kraft hinter und teilweise ja sogar auch, du hast ja bei Amazon was angeschaut und denkst dann nur so, wieso weiß das jemand anders jetzt, dass ich mir bei Amazon gerade das angeschaut habe? Also man weiß natürlich, wieso, aber man fragt sich dann, was der Mist eben soll, warum Amazon das auch macht.
Soll es halt kaufen, ne? Wie das immer so ist. Ich meine, ich bin ja auch immer mal wieder auf Facebook unterwegs und ich sehe es da halt auch genau, ne? Wenn ich mir irgendwo SD-Karten oder SSDs angeguckt habe, dann habe ich auf einmal hier bei Facebook Amazon.de gesponsert, hier jetzt die neue 1 TB SSD-Festplatte oder so. Und direkt mit dem Button jetzt kaufen. Also, klar, man versucht da alles Mögliche, damit du dann auch möglichst die Dinge kaufst. Das ist so. Deswegen eigentlich muss man halt versuchen, alles Mögliche davon wegzublocken. Wenn man das nicht sehen will.
Ja.
Oder manchmal will man es ja vielleicht doch sehen.
Ja, spannend war bei mir, ich habe noch so einen Proxy-Server, den ich am Anfang für Teleboy benutzt habe.
Mhm.
Der hat irgendwie die vorgeschaltete Werbung weggeblockt gehabt.
Mhm.
Aber wir sind ja auf dem Bezahltier. Weil wenn wir schon mal in der Schweiz sind, dann gönnen wir uns ja auch da alle Vorteile, die wir in der Schweiz dann haben. Aber der hat da wirklich die, also das heißt, da könnte man sogar mit dem Free-Tier dann zumindest kostenlos HD gucken.
Mhm.
Aber das
die Aufnahmefunktion und sowas.
Genau, das, also das, wofür ich es ja eben haben will, ist ja im Prinzip in erster Linie die Aufnahmefunktion und in zweiter Linie die auch nachträgliche Aufnahmen vor allen Dingen, weil sonst könnte man ja auch hier Online-Videorekorder oder sowas nehmen.
Mhm. Ja, das ist echt praktisch. Ne? So, ja, hast die Sendung verpasst, so, ah, da kam ja was. Ne?
Ja, oder du selbst halt mittendrin rein und denkst dann irgendwie, Mist, Mensch, das ist ja doch ganz gut, hätte ich ja gar nicht gedacht. Und dann hast du jetzt 2 Möglichkeiten. Du kannst entweder an den Anfang zurückspulen und das direkt schauen. Oder sagst dir halt, jetzt ist aber auch schon 11 Uhr. Ich nehme mir das jetzt einfach mal auf und guck's übermorgen.
Hm.
Na, das ist echt.
Ja, so muss halt Fernsehen funktionieren. Nicht linear.
Ja, und da müssten halt die. Ist halt die Frage, welche Rolle da ein Sender überhaupt noch spielt. Also ob es nicht alles irgendwie Richtung Netflix oder sowas dann sich, ob Netflix quasi so der Fernsehsender der Zukunft dann irgendwo ist.
Mhm. Ja, klar. Also ich meine, irgendwie haben es die anderen Sender ja auch schon erkannt. Sie stellen ja auch alles Mögliche online zur Verfügung. Jetzt ist halt noch die Frage, wie man es richtig vernünftig macht und so. Aber das geht halt einfach in diese Richtung, ne? Man will sich halt ja nicht mehr unbedingt vorschreiben lassen, so, ich muss jetzt Sonntag 20.15 Uhr hier ARD einschalten, um meinen Tatort zu gucken, sondern ich will den vielleicht irgendwie mittwochs nachmittags gucken oder sonst was. Und dann kann ich das, weil das da irgendwo online verfügbar ist.
Ich glaube, Tatort ist fast noch so eine Ausnahme. Das könnte man fast wie ein Fußballspiel irgendwie sehen. Das muss man live gucken, ne? Also
ja, gut.
Weil da geht es ja dann auch immer um die Diskussion am nächsten Tag. Hast du Tatort, also ich meine, ich gucke Tatort nicht, aber ich glaube, das ist da eine große Rolle. Nicht.
Deswegen habe ich das wahrscheinlich jetzt so als Beispiel genommen. Aber ja, ersetze Tatort durch x-beliebige Sendung. Was sollen wir rumjammern?
Ja.
Wir haben ja schon die Lösung für uns gefunden. Erstmal.
Genau, also dann nochmal vielen, vielen Dank an, wer war das nochmal? Die Garnele? Nein.
Ja, irgendwie so
Sardine. Sardine, genau, Sardine, nicht Garnele, Sardine. der uns da ja den Tipp gegeben hat, dass es da in der Schweiz was ganz Gutes gibt.
Das ist auf jeden Fall, das war echt ein guter Tipp.
Also und falls da jemand auch das Problem hat, dass er mal, wenn er in der Schweiz ist, dass das dann nicht funktioniert und sich mal diese Anleitung, wie man so eine in so einer Fritzbox das so einrichtet, dass es halt dann irgendwie ja einfach funktioniert, könnte man das ja, ich meine, ich hatte dir das ja zusammengeschrieben, Michael, wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten gefunden gehabt, die falsch waren, ne? Mhm. Und jetzt vor allen Dingen noch den Teil mit dem mit der Fritzbox, das könntest du ja mal dokumentieren.
Ja.
Dann könnte man das mal, könnte man das vielleicht sogar mal online stellen. Aber wir machen das dann als versteckte Seite. Da muss uns jemand anschreiben und dann schicken wir ihm den Link dahin.
Meinst du, das ist sonst zu gefährlich?
Sonst ist, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon eine, wie nennt man es so schön, eine Grauzone, in der wir uns hier gerade befinden.
Dunkelgrau, hellgrau?
Das möchte ich ungern wissen, deswegen würde ich sie mal einfach nicht online, also nicht für die Öffentlichkeit online stellen wollen.
Ja, man kann uns ja über Twitter auf jeden Fall erreichen.
Oder per Mail halt.
Oder per Mail.
So, dann?
Eine Sache, die mir bei Twitter gerade noch einfällt, es gibt jetzt seit wenigen Tagen auch einen Apple-Support über Twitter. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast?
Ja, ich habe aber noch nichts Sinnvolles gesehen damit, aber ich habe gesehen, dass es den gibt, ja.
@Apple-Support und der scheint sogar richtig fleißig zu sein. 100 Nachrichten pro Stunde.
Wow.
Also...
Ja, generell muss man ja sagen, dass man, wenn man wirklich will, dass ein Problem gelöst wird, da muss man sich an den Twitter-Support wenden von dem entsprechenden Anbieter. Also das ist, du kriegst da Antworten. Ich meine, ich habe das ja mit Amazon gehabt, wo sie mir dann da eine Gutschrift von 20 Euro plötzlich gegeben haben, die vorher absolut unmöglich war, als ich und ich habe erst gechattet, dann habe ich angerufen, da wollte ich mich mit dem Supervisor verbinden lassen und was nicht alles. Und keiner hat sich irgendwie gerührt und dann einmal richtig auf Twitter ausgekotzt. Und plötzlich rufen die zurück und sagen hier, ja, nee, ist ja alles nicht so und hier, bitteschön.
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon des Öfteren gemacht, dass man auf jeden Fall, sagen wir mal, eine schnellere Antwort bekommt. Man hätte sie vielleicht auch so bekommen, aber über Twitter ist es echt manchmal deutlich schneller. Ich meine, aber ist auch klar, es ist halt öffentlich und da wollen sie halt vermeiden, dass da groß Unzufriedenheit herrscht. Ne? Deswegen haben sie da meistens eine bessere Antwortzeit und vielleicht auch ein bisschen kulanter als im Normalfall. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen traurig, ne? Weil eigentlich erwartest du ja überall den gleichen oder gleichrangigen, gleichwertigen Support. Und
also wer auf Twitter überhaupt nicht reagiert, kann ich auch aus Erfahrung sagen, ist Unity Media.
Okay. Die haben da nur einen toten Account oder...
Ja, die haben auch jetzt keinen, der da explizit irgendwas mit Support sich auf die Fahne geschrieben hat. Kann natürlich auch sein, dass es daran liegt oder so, aber...
Also kein Unity Media hilft oder sowas.
Nee, auf jeden Fall hat bisher auch noch nie jemand reagiert, wenn ich mich ausgekotzt habe. Das scheint da... Aber ich glaube, da kotzen auch sehr viele Leute. Das wäre wahrscheinlich einfach gar nicht zu bewältigen irgendwie.
Haben Sie vielleicht eine Facebook-Seite?
Das kann sein, aber... Da bin ich dann wieder raus. Also, nee. Ja, gut. Da wieder immer wieder lustige Geschichte, der Facebook-Account Kundendienst, der halt immer bei solchen Sachen dann rumläuft und trollt.
Ja.
Fantastisch.
Hab ich auch gesehen.
Fantastisch ist das, ja. Na gut, weil dann würde ich nämlich gleich mal hier mit dem Löten anfangen wollen. Bin schon ganz wuschig hier.
Ach so, dein Homatic. Bewegungssensor.
Ja, und wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen ein Stündchen, jetzt sind wir bei 2 Stunden 45.
Echt? Haben wir das gesagt? Das war doch von vornherein klar, dass das nicht funktioniert, oder?
Mir war das nicht klar. Ich habe das Ziel gehabt, ein Stündchen zu machen. So, aber okay. Unsere kennt ihr schon, sollten wir trotzdem noch gerade loswerden.
Ja, das würde ich sagen. Willst du anfangen?
Ja, ich habe nur eine kleine App-Empfehlung. Eigentlich will man ja 1Password haben, weil 1Password ist ja so der beste Passwortmanager, den es gibt. Aber auch der teuerste, glaube ich. Selbst wenn ja mittlerweile da so ein, ich glaube, die App ist ja kostenlos auf dem iPhone mittlerweile, aber halt eben auf OS X kostet sie immer noch relativ viel. Und wenn man dann auch noch für Windows die haben will, dann muss man sie auch noch mal für Windows kaufen. Und ist auf jeden Fall ziemlich teuer. Ist es zwar wert, aber es mag einen oder anderen geben, der vielleicht jetzt nicht 20, 30, 40 Euro ausgeben wollte für einen Passwortmanager und dann noch für zwei Systeme dann irgendwie zweimal 40 Euro ausgibt. Und da gibt es den Passwortmanager Enpass, E-N-P-A-S-S, als ganz nette Alternative. Mhm. Der hat halt, der ist auch grundsätzlich erstmal kostenlos, das heißt, man kann den sich schon mal anschauen, funktioniert dann unter iOS eigentlich genauso wie der wie 1Password, also du hast halt auch Touch-ID-Unterstützung, du hast auch den Eintrag im Share-Menü, das ja, ist alles vergleichbar erstmal grundsätzlich. Und da gibt es dann halt eben einen In-App-Kauf für die Premium-Funktionen, wo du dann irgendwie einen Zehner bezahlst. Und dann hast du aber auch auf allen Plattformen den entsprechend frei, außer Windows Modern UI. Aber die normale Windows-App funktioniert halt auch kostenlos. Und ich glaube, er wird sogar komplett kostenlos funktionieren, solange du ihn gar nicht auf iOS nutzen willst. Also ich habe ihn hauptsächlich bei mir für Windows halt haben wollen. Und zwischen Mac und Windows synkt er, glaube ich, gerade auch mehr als 10 Einträge, während er auf iOS irgendwie nur 10 Einträge unterstützt in der kostenlosen Version.
Okay.
Und ein weiteres absolutes Highlight, und das ist ein Feature, was 1Password zum Beispiel noch nicht hat, er kann auch einen Sync über WebDAV und damit zum Beispiel auch über die OwnCloud.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Das ist ja immer so das Problem, was man bei den anderen hat, dass man irgendwo seine Passwortdatei, die mit Sicherheit bruteforcebar knackbar ist, auf einen US-amerikanischen Server legen muss, sei es jetzt iCloud Drive oder iCloud oder Dropbox oder whatever, ne?
Ja.
Das ist dann bei hier schon.
Bei 1Password gibt's dann halt die Alternative, du kannst halt einen Wi-Fi-Sync machen, also bei dir im lokalen Netzwerk. Aber du musst dann halt in deinem lokalen Netzwerk sein.
Genau, was halt auch wieder ein bisschen doof ist irgendwie.
Ja, ist dann vor allen Dingen auch die Frage, es gibt ja jetzt seit einiger Zeit bei dem 1Password diese Team-Funktion oder Family-Funktion, könnte man sie auch im Privaten nennen, wo du halt, ne, man hat das ja manchmal. Zum Beispiel der Netflix-Account, ne? Den kannst du ja auch explizit mit mehreren Leuten benutzen. Und ja, dann sollten ja auch mehrere Leute das Passwort kennen. Und für diese Fälle kannst du dann halt ja auch auf eine gemeinsame Passwortdatei zugreifen. Beziehungsweise, ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe das nur gelesen. Du kannst dann halt irgendwie gewisse Accounts, Passwörter da auch dann mit mehreren teilen.
Genau, angeguckt habe ich mir das auch noch nicht, hatte auch gelesen, dass es halt irgendwann jetzt neu dazugekommen war.
Dann ist es ja vielleicht auch schon wieder schwieriger, in einem gemeinsamen Wi-Fi zu sein, oder? Na, obwohl, du musst nicht im gemeinsamen, ach, ich weiß es auch nicht. Egal. Auf jeden Fall ist es gut, dass es mit OwnCloud funktioniert, das N-Pass.
Ja.
So. Ja, nicht schlecht.
Kurz und schmerzlos, so. Next.
Next. Next. Na, ja, Next ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da gab es ja mal so eine Firma Next. Die hat mal so ein OS entwickelt, was dann irgendwann mal von Apple weiter genutzt wurde. Inzwischen Mac OS X 10.11. Aber da gab es auch ein paar Versionen davor. Und die Version von die Mac OS System Version 7, die läuft mittlerweile auch als JavaScript, als Emulator in einem Browser. Und da gibt es eine Seite, muss ich dann auch mal in die Shownotes packen, jamesfriend.com.au, also irgendwie Australier. Und dann noch ein paar Unterseiten. Und der hat da irgendwie ein OS X 7 oder mehrere davon. Auf dem einen läuft nur das System, auf manchen anderen hast du dann auch ein paar Programme oder Spiele. Und da ne, hast halt auf der Seite irgendwie so den Mac als Grafik abgebildet, diesen alten, bekannten Mac, den man so kennt. Und dann schön in schwarz-weiß da eben sein OS X 7, was man dann mal ausprobieren kann. Wie das denn damals so war. Und da habe ich letztens zum Beispiel dann mal Ken Fodder gespielt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Nee, sag mir nichts.
Gibt es wahrscheinlich auch andere Spiele, die genauso funktioniert hat. So zwei Spieler oder gegen den Computer. Jeder hat so eine Kanone, eben natürlich in 2D. Und dann kannst du halt den Winkel einstellen und die Menge an Schießpulver.
Ach so, okay, ja, okay.
Und musst dann halt den anderen abschießen, die andere Kanone. Oder dann kannst du noch Gebäude einblenden. Und wenn du deinen, zum Beispiel Krankenhäuser, da gibt es dann auch Minuspunkte, wenn du die zerstörst. Oder halt irgendwelche Baracken von denen. Dann gibt es nochmal Pluspunkte, wenn du die dann auch zerstörst und so. Und das habe ich dann mal darauf wieder gespielt. Und was haben wir denn hier noch an Games?
Kann ich aber nicht gutheißen, dass du sowas spielst.
Ja, ich weiß, es ist natürlich sehr brutal. Risiko oder Shuffle Pack, so diese uralte Games halt, die du dann teilweise noch da spielen kannst. Oder du kannst dann mal Mac Paint 2.0 oder Microsoft Excel 2.2, Word 4.0, Works. Ich weiß nicht, gibt es das eigentlich noch? Microsoft Works?
Nee, gibt's nicht mehr.
Gab's ja mal früher. Das kannst du hier auch noch alles irgendwie mit drin und kriegst halt noch mal so dieses Feeling. Ja, wann war das? Ich würde jetzt mal sagen, irgendwann 80er, 90er. Also hier steht 1983 bis 1991. Also Anfang der 90er gab's dann wohl Mac OS X, Mac OS 7.
So. Genau, es war ja noch vor Next.
Genau, ja, stimmt. Es war sogar noch vor Next.
Next kam ja. OS X.
Hm, verrückt. Aufgrund des X's. Es gibt auch da noch, du kannst auch noch IBM PC oder da gab es dieses IBM DOS. Da kannst du dann auch ein böses, immer noch, glaube ich, indiziertes, dieses mit diesem Wolf, dieses
Spiel. Ach je, okay, sowas kannst du spielen, ja.
Civilization, Monkey Island. Oder du kannst auf einem IBM-PC Windows 3.0 mal starten. Wobei bei mir da die Maus nicht funktioniert hat. Ja, und dann gibt es hier noch Mac Plus. Also das ist ja das ist ja dieser alte Mac und da läuft dann halt dieses OS-System 7 drauf.
Mhm.
Ist ganz witzig, einfach mal ne, gerade vielleicht auch, wenn wir noch sogar jüngere Zuhörer haben, die das überhaupt gar nicht mehr kennen. Also Windows 3.0 sieht aus wie Windows 3.1 oder 3.11. Das hatte ich auch noch damals im Einsatz mit DOS 6.2 oder so. Und ja, ist halt so ein bisschen nostalgisch.
Wir hatten ja nichts früher. Wir haben DOS 6.2.2 und Windows 3.11.
Genau.
For Workgroups, genau, wollte ich gerade auch sagen.
Obwohl wir damals kein Netzwerk hatten. Also ich zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber
ich hatte nur ein Netzwerk zum Spielen.
Ja.
Und ich hatte auch relativ früh damals meine Internetverbindung halt dann über mehrere Computer geteilt, weil mein Vater dann auch irgendwie einen alten PC von mir hatte und dann darüber irgendwie auch ins Internet konnte.
Da warst du dann aber ganz vorne mit dabei.
Ja, klar. das fing halt an mit einem ISDN-Router selbst gebaut, mit Fly for Linux. Hieß das, glaube ich. FLI.
Ich glaube, das ist echt nochmal so ein Thema, da könnten wir eigentlich mal einen eigenen Podcast fast drüber machen. So.
Früher TM.
Ja, genau. Den Damals-Podcast gibt es ja, glaube ich, schon. Ja. Aber so in der Art, ne? Wie war das damals bei uns?
Naja, es war schon.
Als es noch BNC-Kabel und T-Stücke gab und so. Andere erzählen vielleicht sogar noch von Lochkarten, ich weiß es
nicht. Ja, Mario hat bestimmt noch Lochkartenerfahrung.
Hat die noch selber gestanzt.
Ja, genau, das Lustige ist ja nur, warum heißt Patch eigentlich Patch?
Das wirst du mir jetzt gleich verraten.
Es kommt aus dieser Lochkartenzeit, weil man damals halt eben einfach was drüber geklebt hat, wenn man sich verlocht hat.
Ah, okay.
Deswegen hat man eben...
Ach, der Patch. Ich habe jetzt gerade an Patchfelder gedacht. So im
Ach so, nein, Patch von...
Ah, okay. Verstehe, ja. Ja.
Ja, und der Bug heißt das so, weil da wirklich ein Käfer irgendwo reingekommen ist dann, ne? Das ist wirklich
so ein Relais und dann hat's gebrutzelt und dann war blöd.
Verrückt. So.
Ja, aber können wir echt machen, so mal so ein kleines Special über die guten alten Zeiten.
Aber wir haben ja eh keine Themen mehr. Da können wir doch mal sowas machen.
Früher war mehr
Lamm. Da müssen wir aber auf jeden Fall Mario dabei haben, weil
ja, definitiv.
Der ist, der kann viel mehr früher als wir erzählen.
Eben.
Ja, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich bei Michael und natürlich bei unseren Zuhörern.
Ja, ebenso.
Und sag mal bis bald.
Bis bald.
Jetzt mache ich noch 2 Sekunden, dann sind wir genau bei 3 Stunden.